Zwei Väter, kein Drehbuch. Für alle, die ohne Drehbuch durchs Leben gehen. Der Podcast mit Tom und André.
Weißt du, moin.
Das war gut, ne?
Leute, ein herzliches Willkommen. Maximal aufgeregt, denn wir sind heute bei der Legende.
Die Legende.
Die Legende, Tobi der Drummer. Bei ihm zu Hause im wunderschönen Hamburg-Pommbüttel, das darf man sagen, glaube ich, an der Stelle.
So sagen. Vielen, vielen Dank, Jungs. Ja, die Legende, ich fühle mich geschmeichelt. Ich weiß nicht, wie ich es zu solchen Ehren geschafft habe.
Welche Folge ist das heute? Folge 4, 35?
35 rum, ja.
Ich glaube, dein Name wurde bislang in jeder Folge gedroppt.
Kam auf jeden Fall häufiger vor.
Darf ich dazu mal eine Auflösung geben?
Na?
Es gab eine Wette zwischen mir und einem Kumpel,
ja?
Weil André hat am Anfang immer ganz viel gesagt, Tobi der Drummer. Und er sagte immer Tobi der Drummer. Und deswegen hatte ich jetzt mit ihm eine Wette, dass ich in jeder Folge mindestens einmal Tobi der Drummer sagen soll, egal in welchem Zusammenhang. Und wenn ich es vergessen habe, hat er einen Punkt gekriegt.
Ja?
Und wenn ich dran gedacht habe, habe ich einen Punkt gekriegt. Also ich weiß nicht, wie jetzt der Stand war, aber ich glaube, ich habe gewonnen.
Wenn du jetzt noch 10-mal schnell Tobi der Drummer sagst.
Nee, es gilt immer bloß einmal pro Folge.
Okay, witzig.
Ja, das war
Welcher Kumpel war das?
Das ist Frank von, einer der Geschäftsführer von Keine Schwester.
Ah.
Der ist auch treuer Hörer, liebe Grüße, hört jede Folge, also die gesamte Familie hört unsere Folge.
Das ist da, wo ich noch hin muss vor Weihnachten,
kurz. Ja, das darfst du jetzt aber, obwohl, warte mal, die Folge wird am 23. ausgestrahlt, deine Frau hört ja sowieso nicht zu.
Nee?
Nee, also du musst da nochmal hin.
Wie heißt er?
Frank.
Frank, liebe Grüße, ich rufe dich mal an, du musst mir den Raum aufschließen.
Ja.
Aber deswegen sind wir nicht hier.
Nee.
Die Legende, Tobi.
Ja.
Schön, dass wir beide sein dürfen.
Ich freue mich. Ich muss hier auch ein bisschen rangehen, sonst hört mich hier kein Mensch.
Richtig.
Vielen Dank.
Ich habe es initiiert. Du bist Physiotherapeut.
Richtig.
Du bist medizinischer Bademeister.
Auch Masseur und medizinischer Bademeister.
Du bist Ledergott.
Ja, der Leder-Tobi.
Der Leder-Tobi. Klingt Erzähl auch. Doch mal ganz kurz zwei, drei Sätze über dich. Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie ist dein Setup?
Ja, ich heiße Tobias von Appen, komme, wie du schon gesagt hast, aus Poppenbüttel, im schönen Hamburger Alstertal. Ja, bin Physiotherapeut. Dahin bin ich gekommen, weil ich zuerst den Masseur medizinischen Bademeister gemacht habe. Spiele leidenschaftlich gern mit dir zusammen in einer Band, die sich QAR nennt. Mach hobbymäßig ein bisschen Sachen mit Leder.
Das könnte jetzt auch.
mach halt so Gürtel, Portemonnaies und so ein Kram. Bin verheiratet mit einer tollen Frau. Und freue mich total auf Weihnachten.
Ja. Ist das so? Bist kein Grinch?
Nee, ich gar kein
Grinch. Ist es deine favorite time of year?
Also mit. Ist immer so schwierig, ne? Ich ist ja alles geil, ein schöner Herbst kickt ja genauso rein, aber Weihnachten ist schon geil, wenn wir mal ehrlich sind, gemütlich. Ist schon gut.
Ja.
Ich hab Bock.
Ich hab gleich mal eine Frage.
Ja,
was unterscheidet denn einen medizinischen Bademeister oder von einem normalen Bademeister? ich kann mir darunter noch nichts vorstellen.
Ich darf nicht am Beckenrand stehen mit einer Trillerpfeife und könnte auch keinen vorm Ertrinken retten, weil ich nicht mal einen Rettungsschwimmer habe. Das bezieht sich auf die Hydrotherapie.
Ah, so, jetzt hast du das Problem.
Jetzt hast du das Rabbit Hole aufgemacht.
Hydro hat was mit Wasser zu tun. Also Richtig. Ich stelle mir gerade vor, dass du irgendwie Leute in Badewannen steckst und dort mit Wasser irgendwas machst.
So ja, das solche Sachen. Siehst Heilbäder,
ja, genau.
Kneipgeschichten.
Ah, geil.
Sowas. Also arbeite ich nicht mehr mit. Ist lange her, aber so ein Kram. Aber
okay.
Keinen Menschen vor mal trinken retten.
Sie hatte mich nicht mehr gefragt, was ist ein medizinischer Bademeister? Siehst du, wir haben auch so einen kleinen Bildungsauftrag, ne?
Ja. Unser Podcast heißt ja Zwei Väter, kein Drehbuch. Mhm. Wusstest du, dass Tobi drei ältere Brüder hat? Ich muss gerade so ein bisschen an seinen Vater denken, ob der ein Drehbuch gehabt hat. Bei vier Söhnen.
Oh, der hatte kein Drehbuch. Meine Mutter glaube ich auch nicht.
Du hast mir gerade eine tolle Geschichte erzählt, weil wir standen eben auf deinem Balkon und da stand der Weihnachtsbaum noch eingepackt.
Ja.
Dann kam die Frage, wann stellen wir den auf? Mhm. Bei uns klassisch am 23., also heute, wo ihr die Folge hört, wird heute Abend der Weihnachtsbaum geschmückt, dass er quasi am Heiligabend präsent ist. So, und du hast gesagt, vor zwei Jahren warst
das war total niedlich. Ich und meine Brüder und ich, Entschuldigung, wir durften den Weihnachtsbaum vor der Bescherung nicht sehen. Das heißt, meine Eltern haben das komplette Wohnzimmer halt irgendwie dicht gemacht, Vorhänge zu und hast du nicht gesehen. Und man durfte halt bis Heiligabend diesen Baum nicht sehen. Und vor 2 Jahren, ich glaube, es war vor 2 Jahren.
Wie alt bist du jetzt, lieber Tobias?
Ich bin 44 Jahre.
44, alt. Vor 2 Jahren, erzähl weiter.
War ich früher dann bei, also kam ich früher zu meiner Mutter und habe ihr ein bisschen bei den Weihnachtsvorbereitungen geholfen und irgendwann ist sie halt hoch ins Bad und hat sich fertig gemacht. Und dann klingelte das Telefon und ich bin dann halt ins Wohnzimmer, wo dieser Baum steht, bin ans Telefon gegangen und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie muss runtergeschlichen sein. Aber sie stand auf einmal hinter mir, nahm den Hörer aus der Hand und gab mir einen kleinen süßen Bugs mit den Worten, raus hier, du hast den Baum nicht zu sehen. Cool, Mama. Ich gehe da mal.
Ja, Tobi, wie war die Jugend für dich als jüngster Bruder von 3 älteren Geschwistern?
Richtig, richtig gut.
Die haben doch wahrscheinlich den Weg für dich geebnet. Ne? Ich meine,
genau
wenn du der jüngste Bruder bist, ne, da ist doch schon, mach einfach. Hauptsache, er kommt lebend nach Hause, mach einfach. So stelle ich es mir vor.
Letztendlich waren ja das auch immer für mich die Babysitter. So, sprich, ja. Mein ältester Bruder war automatisch der Papa, wenn der nicht zu Hause war, so, oder wenn meine Eltern nicht da waren. Da war halt immer klar, so Fritz oder Joachim, also er heißt Joachim, Spitzname ist Fritz. War halt einfach klar, der hat das Sagen gehabt. Dann danach kam ganz hierarchisch, ganz klassisch so meine anderen beiden Brüder, die Zwillinge sind. Mhm. Johnny und Niki. Und letztendlich
sehen sich null ähnlich, by the way.
Nee, weiter. Sehen sich wirklich gar nicht ähnlich.
Ja.
Aber letztendlich so den ganzen coolen Scheiß, den habe ich von denen. Komplett. Musikgeschmack, all der ganze Kram, der subkulturell irgendwie machbar war, das habe ich durch meine Brüder reingesaugt. So. Klipp und klar.
Was natürlich auch geil ist, weil das heißt, wenn du so 8 warst, hast du halt kein Schlumpfen-Techno gehört, sondern hast schon die geilen Sachen gehört. Ja, cool.
Unweigerlich.
Das Einzige, was ich mir ungeil vorstelle, wenn du der Vierte bist, so, also du hast wahrscheinlich die edligsten Klamotten gehabt, weil als jüngerer Geschwisterteil muss man ja meistens immer das auftragen. Nee,
die hatten geile Klamotten.
Ah, okay.
So, das war halt aber nice to have.
Ja,
so,
okay.
Ne? Oh, Vans-Pulli, geil. Oh. So. Oder den nehme ich dann, man tragt den mal in der Schule oder sowas, das gab's auch. Aber wirklich, den ganzen coolen Scheiß habe ich von denen.
Geil. Okay.
Bist du auch früher auf Partys mit gekommen oder durftest du mit und bist dann auch dem jugendlichen Alkohol
Ich glaube, das ging bei mir so mit 18 mit meinen Brüdern, glaube ich, erst los.
Okay.
So diese Früh-Teenager-Erfahrung, so mit 14 irgendwie kotzend auf dem Spielplatz liegen, die hatte ich für mich irgendwie. Entschuldigung. Nein, aber wenn das aufs richtige Feiern auf dem Kiez, das hat auf jeden Fall auch schon mal stattgefunden, ganz sicher. Ich weiß noch, mit Niki war ich im Mojo, da war ich gerade 18 und der Mojo-Club, das war so, da durftest du halt damals erst ab 21 rein.
Hey.
Und Niki so, ja, wir gehen jetzt in Mojo. Okay. Ich weiß noch, dann sind wir da rein und an der Tür hatte ich wirklich einen Puls hinterm Ohr, weil ich dachte, ja, mich doch nicht da rein, ich muss da 21 sein. Und dann so, ja, viel Spaß. Und dann stehst du in diesem Club und denkst dir, boah, krass.
Oh, geil. Die Welt gehört mir. Also,
da war auf jeden Fall klar und ich fand es halt auch mega cool, wenn ich mal mit meinen älteren Brüdern unterwegs war. So, da ist man schon mächtig stolz drauf.
Ja. Ich kenne ja viele, viele Geschichten, die passiert sind in der Jugend. Aber jetzt mal von dir aus nochmal, was war das Blödeste, was du mit deinen Brüdern jemals gemacht hast? Wo du richtig Ärger für gekriegt hast? Oder ihr alle zusammen? Such dir eine der 50 Geschichten aus, die dir jetzt einfällt.
Ja, da muss ich die Ackergeschichte nehmen. Du kennst die Ackergeschichte.
Mit dem Mercedes?
Mhm. mein Papa kam aus einem kleinen Dorf in Westfalen, Reda-Wiedenbrück.
Mhm. Das klingt schon geil.
Ja. So, und das ist wirklich, das ist eine total süße Kleinstadt. Wenn man mal mit Altstadt und allem, wie sich das so gehört, ganz, ganz toll. Und ich weiß nicht mehr, was es war, Omas 80. Familientreff, keine Ahnung. Und ich glaube auch unser Cousin Michi war mit dabei. Naja, uns war halt irgendwann stinklangweilig da in der Kneipe zu sitzen, also haben wir uns dann irgendwie das Auto von den Eltern geschnappt und sind dann da durch die Gegend. Und dann ein bisschen weitergefahren, dann Wald, cool, Wald, ja, geil. Und dann machte sich der Weg auf und dann war halt so ein Feld. Und natürlich typisch Stadtkinder, im Nachhinein ist mir diese Geschichte so brutal unangenehm, weil halt wirklich diese vier verkackten Stadtkinder mit einem Mercedes auf dieses Feld ballern. So. Wir kamen aber nicht weit. Ich würde mal sagen, das waren 50 Meter. Und dann war klar, das war mitten im Herbst, das ganze Feld war matschig.
Dass sie dann nicht
dieses,
mehr rauskommt.
Dieses tonnenschwere Auto bleibt da jetzt erstmal. So, ja, wir also zu viert ausgestiegen, versucht diesen Wagen da irgendwie rauszuschieben, was nicht funktioniert. Und dann war uns klar, so ja, wir müssen hier leider den nächsten Landwirt finden, der uns hier mit einem scheiß Trecker wieder rauszieht. Den haben wir auch gefunden. Der war not amused. Der war auch groß. Also das war echt ein Schrank.
Hände wie Baggerschaufeln.
Der Hände so groß wie mein Körper.
Ja.
Halt, Alter. Aber der, ja klar, Trecker geholt und den Wagen halt dann an die Kette gelegt, angefangen, ihn rauszuziehen. Und mein Bruder musste aber am Steuer vorne irgendwie diese Signale von dem Trecker hören. Und auf diesem Feldweg ging der rechts und links so eine kleine Böschung runter.
Ja.
Überhaupt nicht weit, also nur so ein bisschen. Aber die Tür stand halt auf, der Wagen zog an und somit bohrte sich diese Tür in diese kleine Kuhle rein und bog halt diese Tür einmal vorne an den Kotflügel ran. Ja, die Tür ist so gut wie ab, aber der Wagen war schon mal raus und dann haben wir versucht, diese Tür zurückzubiegen. Wir haben die irgendwie wieder
zugekriegt. Fällt nicht auf, wenn du so eine Tür zurückgehst.
Dann sind wir mit diesem Auto wieder zurück und
wie neu.
Dann war halt klar, so wir müssen das irgendwie mal so der Party-Community da mal stecken, weil die saßen halt alle irgendwie bei meiner Oma noch rum und haben da einen sich reingestellt und dann so, ja, wir müssten mal mit Mama reden. Ja, das Auto war ganz schön im Arsch und das war im Nachhinein, man lacht drüber, aber es ist mir auch unglaublich peinlich und es ist mir so tierisch unangenehm.
Ja, aber du hast ja gar nichts, du warst, saß schon nicht hinten, oder? Der kleine Tobi konnte gar nicht.
Ich saß knallvoll hinten im Auto, ja geil, let's go. So, ist mir echt unangenehm. Finger weg von fremden Feldern.
Holt Mama die Geschichte ab und zu nochmal raus? Von damals ihr hier
mit. Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Hab ich lange nicht. Ich glaube, ich hole die am häufigsten raus.
Ah, okay.
Oder ich muss sie am häufigsten rausholen.
Aber kennt ihr das? Habt ihr auch noch Geschichten, die eure Eltern noch nicht kennen? Ich weiß, ich war so, da war ich schon über 30, dass dann irgendwann, übrigens Mama, weißt du noch, damals, dann habe ich manchmal so Geschichten ausgepackt, die sie sich damals nicht erklären konnte. Und ich habe die dann im Nachhinein aufgeklärt.
So.
Und da stand sie immer so. Und sie meint so, dafür müsstest du jetzt eigentlich ja, immer noch paar auf...
10 Jahre später nochmal eine Stelle.
Das ist nicht verjährt.
Ich glaube, da habe ich wenig.
Nee, ja, nicht. Ich sag da jetzt einfach, glaube ich, nichts zu. Ich müsste halt überlegen, aber wenn
aus Sicherheitsgründen
würde ich das jetzt auch gar nicht mehr. Es ist halt auch egal.
Aber so vom Grundthema her, weil du gerade gesagt hast, so meine Eltern mit vier Jungs zu Hause, du hast auch drei Kinder. Das brennt nicht anders. Und das nimmt, glaube ich, erst recht Fahrt auf, wenn halt die Pubertät reinkickt. So.
Ey, wenn das noch schlimmer wird als jetzt, geht mir cool. Ich sag, wie es ist.
Gibt's noch diese Serie, die strengsten Eltern der Welt? Kennt ihr das noch? Wo die doch irgendwelche schwer erziehbaren Kinder nach Rumänien zu irgendeinem Feldleuten gegeben haben? Kennt ihr das nicht?
Nee, kenn ich nicht.
Ja, das war halt...
Doch. Das ist aber richtig lange her schon. Das ist
bestimmt 15, 20 Jahre her. Das hieß irgendwie die strengsten Eltern der Welt. Da haben die halt wirklich so schwer erziehbare Kinder genommen, weiß nicht, die aggressiv und handysüchtig waren. Dann haben die zu solchen Familien gesteckt, die sonst wo auf dem Acker gewohnt haben.
Mhm.
Und dann sollten die da halt einfach mal 2 Wochen gerade gebogen werden. Ein Kamerateam hat die halt begleitet.
Das war so gemein.
Ich find's witzig.
So, gut.
Ich will jetzt mal wissen... Wie lange kennt ihr euch schon und wo habt ihr euch kennengelernt?
Jo.
Tinder. Ach nee, Tinder gab es auch wahrscheinlich noch nicht.
Boah, nee, das war
ich würde MySpace behaupten, sein. Wir kennen uns seitdem wir 16, 17 sind.
Nee, schon später. Also bei mir klemmt irgendwie so 2005, 2006 würde ich eher sagen. Das war so die Zeit, wo wir auf dem Rock am Turm gespielt haben. Da war ich noch in einer anderen Band und André in einer anderen Band. Oder ein paar Jahre davor.
Nee, davor.
Über Malte,
also,
ne?
Ja. eigentlich über Ergun. Über Ergun haben Malte und ich uns kennengelernt.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, oh, wir haben ja beide eine Band. Und dann haben wir irgendwann mal zusammen, ich glaube, ihr habt in Halstenbek bei uns zuerst gespielt. Kann das sein?
Also da haben wir auch gespielt, aber frag mich nicht.
Whatever, mehr. Auf jeden Fall, sagen wir mal so um die 2000-Wende, würde ja, ich behaupten. Seitdem kennen wir uns. Sein, ja. Er in einer anderen Band. Ich halt mit meiner damaligen Short Fuse Burning muss das gewesen sein. Mhm. Und dann haben wir parallel immer mal wieder Gigs zusammen gespielt. Und irgendwann hat sich meine damalige Band dann aufgelöst. Und dann hatte ich mal so ein halbes Jahr gar nichts. Und dann bin ich zu damals Subsquad hieß die Band, als zweiter Gitarrist mit eingestiegen. Mhm. Und dann, seitdem halt, sehen wir uns einmal die Woche.
Ja, konstant. wenn nicht Ferien sind.
Krass, auch schon sehr lange Zeit.
Ja.
Aber Band, ich obviously spiele ich in keiner Band, weil ich kein Instrument beherrsche und singe auch nicht, mein Steckenpferd ist. Ist ja schon so Second Family-mäßig so.
Band of Brothers.
Boah, voll.
Ja, ne?
Ja.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, völlig egal, in welcher Größenordnung sich eine Band abspielt. So. Ja. Es ist in dem Fall wirklich völlig egal, ob du ein Gig pro Jahr spielst oder 50. Mhm. Das ist letztendlich ist Teamsport. Ist nichts anderes als Mannschaftssport mit wenig Menschen. Es sei denn, du spielst in Andres alter Band, Short Fuse Burning, das fand ich immer so krass. Wie viel wart ihr? Ihr wart 8, 9?
6.
Doch 6? Wie komme ich auf 9?
Ich weiß nicht. Felix, Ralf, Tristan, ich und dann 2 Trompeter.
Guck mal, und da dachte ich, ja, okay, da dachte ich, das
wäre. Und anstatt Tristan war später noch Tim.
So, und wir haben uns damals gefragt im Proberaum so, ey, wie proben die mit so vielen Menschen? Da ist ja nie Ruhe im Karton, weil irgendeiner diddelt immer an irgendeiner Geschichte rum. Aber nein, ich war nie in einer Fußballmannschaft oder sowas, ich war immer in einer Band. Ich finde das irgendwie immer ein bisschen geiler.
Seit wann spielst du Schlagzeug? Oder ich frage mal anders, spielst du nur Schlagzeug? Bist du ein multi-instrumentaler Mensch? Kannst du noch andere Sachen? Und
wann ich kann noch ein bisschen Gitarre spielen.
Ja.
So, würde aber nie sagen, dass ich Gitarre spielen kann. So, das überlasse ich André und Gerrit. Mhm. Aber ich kriege ein paar Riffs hin oder mal so eine Idee. Das geht auf jeden Fall. Mit einem Finger vielleicht ein bisschen Bass. Also ein AC/DC-Song kann ich dir, glaube ich, würde ich hinkriegen. Mhm. So, sogar ganz gut. Aber nein, ich bin Schlagzeuger durch und durch. Auf
jeden Fall. Und seit wann spielst du Schlagzeug?
Seitdem ich 14 bin.
Ach, krass. Und wie bist du zum Schlagzeug gekommen? Fandst irgendwie...
Mit einer Lüge bin ich zum Schlagzeug
gekommen. Mit einer Lüge?
Ja, mit einer Lüge. Wir hatten Schuhkurs.
Die Lügenfolge.
Ja, wir hatten einen Schulkurs. der hieß Rock-Pop-Workshop. Und da haben Schüler unterrichtet so ein bisschen. Und Gerrit, der dritte Mann, der jetzt hier eigentlich sitzen müsste bei der Geschichte, den habe ich so über das Trompetenspielen kennengelernt. Und der war halt schon...
Du hast nie Trompete gespielt.
Bitte?
Du hast nie Trompete gespielt.
Doch, ich habe Trompete gespielt. Mit Gerrit zusammen.
In der Schule? Musik AG.
2 Jahre oder irgendwie sowas?
Musik AG. Ja, okay.
Ja. Und Gerrit war da halt schon drin und noch ein anderer Kumpel Nils. Und ich war ein unglaublich schlechter Schüler und das war einfach immer ein prima Weg, um schlechte Noten auszugleichen. Wo einfach klar ist, du musst da eigentlich nicht wirklich was leisten, kriegst aber wahrscheinlich nur 2, wenn du das gut machst und dann ist schon mal, hast es ein bisschen leichter. Und wir standen in irgendeinem Supermarkt und Nils sagte dann, wir wollen ja diese Band machen und so und das wäre ganz cool, aber wir haben ja keinen Schlagzeuger. Ja, kann ich machen. Echt, du kannst Schlagzeug spielen? Klar. Läuft. So. Ja, und dann hatten wir die erste Probe, ich glaube eine Woche später, und dann war relativ schnell klar, ich kann gar kein Schlagzeug spielen. Dann kommt wieder Gerrit ins Spiel und Gerrit hat mir den Viervierteltakt gezeigt. Also so uff, tschack, uff, tschack. Mehr nicht. Und damit reicht es auf jeden Fall. Ich sage, wenn du das kannst, dann kannst du auf jeden Fall Enter Sandman von Metallica spielen. was wir dann ein Jahr lang geprobt haben. Wir haben ein Jahr lang Enter Sandman von Metallica geprobt für ein Schulkonzert und das hat mich tierisch gehuckt. Und dann kam Sören ins Spiel. Und Sören ist ein ganz alter Kumpel von mir, zu dem ich seit langer, langer Zeit keinen Kontakt mehr habe. Das hat sich einfach, weiß ich auch nicht, man hat halt einfach keinen Kontakt mehr. Aber der konnte richtig geil Schlagzeug spielen. Und von dem habe ich mir, glaube ich, am Anfang ganz, ganz viel abgeguckt. Auch relativ unbewusst so, aber manchmal sind da einfach so Dreher drin, wo ich mir denke, das habe ich definitiv von ihm. Und dann, ja, von da an ging es los. Von da an habe ich jeden Tag Schlagzeug gespielt. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste, das darf ich gar nicht vergessen, da kommen wir wieder auf meine Brüder zurück, weshalb meine Brüder die coolsten sind. Ich würde kein Schlagzeug spielen ohne meinen Bruder Niki, weil der irgendwann in der Schule einer dieser Proben gesehen hat. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, warum er in der Schule war. Der war nämlich damals bei der Bundeswehr. Ich glaube zumindest, dass das, doch, der war bei der Bundeswehr. Und hat da irgendwie bemerkt, dass ich doch schon ganz gut Schlagzeug spielen kann. Und sagte, du brauchst ein eigenes Schlagzeug. Man muss irgendwie zu Hause die Möglichkeit haben,
das Talent muss gefördert werden.
So, ja. Genau. Und mein Bruder hat mir von seinem Wehrsold das erste Schlagzeug gekauft.
Ach, geile Aktion. Ja. Richtig geil.
So, und ab diesem Tag saß ich an der Schießbude jeden Tag.
Und deine Eltern haben mich nicht verflucht. Nur dich, sondern auch deinen Bruder
verflucht. Alle verflucht. Das Einzige, was mein Vater dazu gesagt hat, an dem Tag, wo wir es unten aufgebaut haben, er guckte das so an und hatte so einen leeren Blick und dachte so, ach du Scheiße. Und dann ging er. Hm. Und seitdem wurde darüber nie wieder ein Wort geredet, aber es war einfach klar, der Junge darf Schlagzeug spielen. Hm. So, und
das ist ein richtig cooler Move von deinem Bruder.
Das war absolut. Das ist ein Mega-Move. Also ja. Kein Witz, ich würde ohne meinen Bruder Niki
warum haben wir darüber noch nie einen Song geschrieben?
Keine Musik machen.
Das ist ein Song wert.
Das ist ein Song wert, auf jeden Fall ist das ein Song
wert. Geil,
schreib's mir.
Das finde ich richtig
gut. Merke ich mir.
Würdest du ganz unegoistisch behaupten, dass das Schlagzeug das schwerste Instrument in einer Band ist?
Nein.
Was ist deiner Meinung nach das schwerste Instrument?
Ich glaube, meiner Meinung nach, schwer ist immer so schwierig. Ich glaube, für jeden,
der... ich sag mal komplex.
Ist es die Gitarre, meiner Meinung nach. Die Gitarre und der Bass.
Echt?
Ja, der Bass wird so häufig unterschätzt. Ein Bass fällt vielen Leuten, die nicht so musikaffin sind, immer erst auf, wenn er weg ist.
Das stimmt.
Spiel mal einen Song mit dem Bass und dann nimm mal den Subwoofer raus und du weißt sofort, ey, irgendwas stimmt hier gar nicht.
Ja. So, ich mit meinem musikalischen Halbwissen, ist der Bass nicht so ein bisschen die Brücke zwischen dem Schlagzeug und der Gitarre? So ein
er
bisschen?
Ist halt die Rhythmusfraktion mit dem Schlagzeug zusammen und er ist definitiv Herzschlag. Mhm. So, der gibt so ein...
Ja klar, also wenn er, ich weiß genau, was du meinst, er würde definitiv fehlen.
Der gibt halt das ich gebe den Rhythmus, aber er gibt irgendwie so das Movement rein. So den,
ja.
Ne?
Ich würde die Frage auch mit Gitarre beantworten. Mhm. Zum einen, weil ich da selber durch die Hölle gegangen bin und weiß, wie schwierig das irgendwie ist. Ich habe es aber auch spät gelernt, erst mit 12. Und mein Sohn lernt es jetzt gerade. Ne? Mhm. Und ich weiß, wie schwierig das am Anfang ist, alleine diese Finger so auseinander zu bekommen und die so sauber auf die Seiten zu legen, damit der Ton überhaupt klingt und nicht so duk, duk. So, und dann die Sachen, die er da lernen muss, die sind echt so, also für mich jetzt, wo ich über 30 Jahre Gitarre spiele, ist, oh, okay, so, und dann, das tangiert einen nicht. Mhm. Ich kann genau verstehen, warum er keinen Bock hat zu üben, weil es nur dü, 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 das sind so, das ist kein Lied, das ist kein Lied, was er kennt, wo er Bock hat, das zu spielen. Mhm. Da muss man irgendwie hinkommen.
Nee, ich frage ja aus dem Grund, weil als Schlagzeuger, mein Sohn spielt ja auch Schlagzeug, der hat ja auch Unterricht und wir haben ja auch das Schlagzeug im Keller stehen.
Mhm. Yoshi,
genau. Und ich setze mich da ja auch manchmal mit YouTube daran und ich merke halt, ich meine, na gut, ich bin auch keine 8 und ich bin auch keine 20. Ich kriege es halt koordinativ überhaupt nicht mehr gebacken. Mhm. Dieses und deswegen habe ich immer so das Gefühl, es ist ja, wenn du eine Band anguckst, okay, dann steht der Schlagzeuger da, der Gitarrist, ja gut, der arbeitet halt ein bisschen mit den Fingern und dann drückt er hier mal auf dem Loop-Pedal und da mal und keine Ahnung was. Aber der Schlagzeuger, da macht er jedes Körperteil, macht ja was anderes und dann singst du ja teilweise auch noch. Also für meine Festplatte wäre das halt einfach viel zu viel.
Das ist viel für die Festplatte, aber du musst ja auch wissen, jedes Körperteil hat ja auch ab und zu für ein paar Millisekunden auch mal eine Pause.
Ja, aber Millisekunden sind mir zu wenig.
So, ich glaube, mit dem Singen, bei unserem Musikstil geht das. Würden wir jetzt so verrückten Sleep-Token-Frickel-Frackel-Kram machen, wäre das, glaube ich, weitaus schwieriger dazu zu singen. Mhm.
Ja, aber die Koordination, die ist schon krass manchmal. Ne? Also ich habe mir zum 40. Geburtstag auch ein Schlagzeug schenken lassen. Mhm. Und ich setze mich da auch immer öfter ran, weil ich das einfach total geil finde irgendwie. Mhm. Und dann Tobi zeigt mir auch ab und zu mal so ein paar Sachen. Und dann sagt er, jetzt mach mal so. Und dann machen wir den noch dazu und dann sitze ich da wie so ein Affe und denke, geht nicht.
Ja, ja so. ich glaube aber tatsächlich, es gibt ja so Muscle Memory. Ich denke mal, das gibt es ja wahrscheinlich auch bei der Musik. Dass
voll.
Ich glaube, du denkst ja halt nicht mehr drüber nach. So, ne? Das ja. ist ja, es ist halt einfach.
Ja, dann drin. Wirst du aber auch selber bekloppt, weil du für dich selber merkst, du spielst eigentlich immer das Gleiche.
Ja, okay.
Das ist dann immer schwierig. Und ich sage jetzt auch so nach 30 Jahren Schlagzeug, dir was Neues raufzuschaffen, ist richtig Arbeit. Mhm. Und du findest halt immer wieder, und das ist auch so das Gemeine am Internet, du findest ja immer so Leute, es gibt immer einen, der geiler ist. Es gibt immer einen, der schneller ist.
Bei Schlagzeug und geil muss ich immer an diesen Typen denken. Ich glaube, es ist ein Spanier, der immer alles mit einer Hand
spielt. El Estepario, Siberiano.
Ja, genau, der Typ, der
ist oberkrass.
Der die ganze Zeit Kaffee.
Ja, der trinkt daneben bei Kaffee und so Sachen, womit andere Leute schon Probleme haben, da spielt er halt mit einer Hand.
Ja, ich finde das so geil, dass viele Leute den immer erwähnen und sind immer total schockiert, weil ja, das ist eine geile Show, die er bietet und das ist ein mega Schlagzeuger.
Ja.
Aber der spielt ja dann häufig so Songs nach.
Die wahrscheinlich einfach sind.
Wo ich mir denke, Alter, du brauchst jetzt irgendwie nicht in 4 Schläge irgendwie 900 Noten reinkloppen. Es ist mir manchmal
zu viel Show.
Zu viel Overplay, wo ich mir denke, da verliert auch der Song seinen Bock irgendwie. Ist geil. So, ich stehe da auf
und
mir,
Show halt,
mir so. Fällt die Kinnlade runter, wenn der auch sein Ding da abfeuert, weil der hat ja nur eine Snare Drum, eine Tom und ab und zu mal so zwei Back, also was er aus diesem Mini-Schlagzeug rausholt, ist phänomenal auf jeden Fall.
Wo wir gerade über andere Schlagzeuger sprechen, sag mal dein, also ich werde ihn wahrscheinlich nicht kennen, wer ist dein Favorite Schlagzeuger? Oder hast du jemanden?
Ja, eine Menge.
Okay, sagen wir Top 3.
Top 3, erste Stelle Questlove von The Roots. Der zweite ist Tanner Wayne von momentan In Flames. Ich bin kein Fan der Band. Ich finde die stinklangweilig, aber er ist ein unglaublicher Schlagzeuger.
Den hast du mir letzte Probe gezeigt, diesen, der so krass abgegroovt hat?
Der würde jetzt kommen, Nate Smith.
Ah ja.
Ja.
Kranken Scheiß gespielt.
So, wirklich.
Also, wie ich mir vermutet habe, ich kenne nicht einen.
Ja.
Aber das ist und das ist auch so witzig. Ey, so keiner kennt Schlagzeuger.
Ich kenne einen.
Travis Barker.
Auch?
Ja.
Danny Carey von Tool.
Boah, ja, okay.
Also, weil...
Aber warte, du bist auch harter Tool-Fan.
Ich bin der Tool-Fan.
Du bist, ja, okay. Also, Danny Carey ist natürlich...
Ja, ich meine, der Typ ist auch mittlerweile, glaube ich, über 60 und so.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Tool mittlerweile auch während der Show mal eine Pause machen muss. Einfach, damit die einfach mal klarkommen da. Ja. Ja gut, Travis Barker, klar, kennt man.
Den kennt man auf jeden Fall. Kennst du noch Schlagzeuger?
Bela B.
Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Gerade habe ihn selig von den Foo Fighters. Wie heißt er noch schnell?
Taylor Hawkins.
Ja.
Ja. Oh ja. Das war ein Verlust. An dem Tag, auch witzig, wenn man Schlagzeuger ist, an dem Tag stand mein Handy nicht still. Als der gestorben ist, haben mir selbst meine Mama hat mir, glaube ich, sogar geschrieben. Mir haben so viele Leute geschrieben, hast du es mitgekriegt? Travis Barker ist gestorben. Taylor Hawkins.
Ja.
Oberkrass.
Ja, da wird es aber auch schon eng. Ich kenne Brad Wilk noch, der war, glaube ich, Rage Against the Machine ist jetzt nachher bei A Perfect Circle gewesen auch. Den finde ich noch ganz cool, aber auch nur, weil A Perfect Circle halt wegen Tool und so. Aber
der war bei Perfect Circle?
Entweder bei denen oder bei, auf jeden Fall mit einer Band mit Maynard zusammen.
Okay, aber Tool. Da bist du schon schlagzeugermäßig auch hart unterm Radar, die kennt auch nicht jeder, ne?
Ja, also was auch bei Musik, ich nehme Musik gerne auseinander.
Mhm.
Weißt du, ich versuche zum Beispiel, wenn ich auch bei Konzerten bin, mich bewusst mal für einen, der da vorne auf der Bühne steht, für den zu interessieren und mir wirklich mal eine Viertelstunde nur das anzugucken und auch versuchen rauszuhören, was er da macht.
Mhm.
Und das Ganze nicht immer als Gesamtheit zu sehen, also das auch, aber auch in bestimmten Songs mal mir es einfach nur mal anzuhören, was die machen.
Ja.
Weil das ja auch ein Teil der Kunst ist. Und ich glaube, gerade bei Bands, klar, viele achten halt immer auf den Gesang und auf den Frontmann und auf das Gesamte, aber das habe ich manchmal so, gerade bei Tool auch oder auch bei anderen Bands, dass ich zum Beispiel Nadine, meiner Freundin, denn mal so eine Stelle in so einem Song zeige, die mich richtig geil mitnimmt, wo ich denke so, wie genial ist dieses Stück Musik gerade, ne? Nicht nur Schlagzeug, auch Gitarre, was macht dieser Mensch gerade? Wie geil sich das anhört. Und dann merke ich immer, dass ich immer total enttäuscht bin, wenn Nadine das überhaupt nicht teilen kann, weil sie das nicht so empfindet. Und ich denke immer so, ach schade.
Da wird man sauer, ne?
Teil. Ja, da wirst du sauer. Also, ja.
Ich hab auch so Songs, da, keine Ahnung, da finde ich immer so, keine Ahnung, ab Minute 1,20 bis 1,26.
Und wenn die eine nicht mitfühlt,
finde ich diese Stelle so krass geil und dann spule ich die locker eine Stunde zurück.
Ja.
Übertriebene Stunde. Und den Song höre ich auch 3 Tage am Stück, jeden Tag 100 Mal.
Ja, oder kennt ihr das? Ja,
das kenne ich auch.
Du willst jemandem einen Song zeigen, ne? Und du hast denn diese Stelle, ne? Das ist, das ist ein Meisterwerk, weißt du? Das hat.
Oh, und er fängt an zu reden.
Genau, und dann fängt er an zu reden. Und denkst du so, Alter, willst du mich jetzt eigentlich komplett
abstechen? Sofort abstechen.
Ja,
wirklich.
Ja.
Teppichmesser.
Ja, ehrlich, du hast es nicht. Also, du darfst eigentlich nicht mit mir in diesem Raum sein. Geh bitte. Also, wenn Leute Songs versauen, das ist für mich.
Das ist genauso, wenn man selber Songs fertig hat und man spielt die jemandem vor. So, man hat mit der Band gerade einen fetten Song produziert und dann ist, ey, hör dir mal den an. Und dann so, ja, was machen wir denn heute ab? Halt die Fresse, ey.
Fürchterlich. Wo wir gerade so viel über Musik sprechen. Wir ballern jetzt die Tracks. Ein Geilen, ein Behinderten.
Sind wir schon soweit?
Es ist so, es geht los. Mach den Trailer an für die Sounds.
Ja, du weißt selber, dass wir den nicht haben.
Warum haben wir den nicht?
Weil du deinem Job nicht nachkommst.
Wieso? Ach, muss ich den machen?
Du bist unser Trailer veraufbaut.
Ich fang an.
So, ist ich das der Gute oder der Scheiß-Song?
Der Gute.
Der Gute, okay. Tobi, bist du bereit?
Ich muss gucken, dass das schnell wieder ausgeht.
Beach Boys. Nein, Johnny B. Good.
Ich sag Beach Boys.
Johnny B. Good.
Tobi hat recht.
Aber, und ich habe das letztens bei...
Von?
Ja, Johnny B. Good. Und
von?
Der ist von Chuck Berry.
Richtig. 1-0 für Tobias die Legende.
Ihr mit eurer Rentnermusik. Ich hab hier leider mein...
Rentnermusik?
Ich hab meinen Kacksong, weil ich musste den Anfang ein bisschen vorspulen, weil da ist, kommt man nicht drauf. Aber mal gucken. Seid ihr, are you ready?
Ja.
Ist mein Scheiß-Song. Ich hasse diesen Song. Ich hasse ihn.
Meatloaf, I would do anything for love.
2-0, absolut
richtig. Aber das ist ein Wahnsinns-Song.
Ich finde den trotzdem komplett scheiße.
Ich bitte dich.
Weißt du, was bei diesem Song? Früher gab es ja bei MTV noch Charts, ne?
Ja.
Und ich weiß, es war immer so ein Happening, dass ich mit meiner Mutter beim Essen, wir haben am Tisch gesessen, Fernseher an, haben Charts geguckt und dann habe ich diesen Song gehasst, weil er einfach, keine Ahnung, 7 Minuten lang ist das dicke Wurstkind auf diesem Motorrad am Ende.
Tom, Alter, da ist alles drin.
Ja, ich mag ihn trotzdem nicht.
Monumental. So einen Song machst du Heiratsanträge.
Ja, ich nicht.
Okay, komm, Tobi, hast du einen?
Ja, warte ganz kurz. So,
Wir gehen jetzt erstmal die Reihe durch. Ich habe einen richtig beschissenen.
Okay, also das ist glaube ich, mein ewiger Lieblingssong, würde ich sogar fast sagen.
Shoot.
Oh, warte. Nee, jetzt funktioniert hier irgendwas nicht. Technik von heute.
Schön Mic halten. Und nicht lange, sonst kriegen wir Strafen.
Ja, bitte.
Oh, stopp. No use for a name.
Viele?
Shit. Das ist auf jeden Fall No use for a name. Oh, ich hab den Titel jetzt nicht.
Bin ich raus. Keine Ahnung.
Sag mal.
Invincible.
Ja, verdammt.
Das ist so ein geiler Song.
Super Song.
Boah. Wenn ich den höre...
Leute, macht mal alle jetzt No Use for a Name Invincible und hört den durch.
Ja.
Und wir einer sabbelt dazwischen.
So,
dein Scheiß-Song.
Oh,
ich könnte die ganze Platte anmachen, glaube ich.
Okay.
Pass auf. Ich hoffe, ich habe mir den vorher nicht angehört. Ich hoffe, der...
Der fängt scheiße an?
Ich hoffe, der fängt jetzt nicht mit den Namen schon an. Pass auf. Na?
Oh, das ist...
Ich habe so kurz angemacht, ne? Ein bisschen mehr? Nochmal?
Ich habe eine Vermutung, aber das war.
Cool. Ja, dann hau die raus.
Nee, machen wir nochmal.
Pass auf.
Ah. Ein Stern.
Ja,
ist es der deinen Namen. Tatsächlich hätte ich auch
gehört. Gott, das ist wirklich ein beschissener.
Das ist aber auch
ein Kack-Genre.
Was für ein. Und hier, der hat doch noch diesen anderen. Ich bin so schön. Ich bin der Anton.
Ja.
Könnte ich mich erbrechen?
Einer der wenigen
Wenn der
Musikrichtungen
boykottiert
hier komplett.
Ich gehe raus. Ich kann. Geht nicht.
Kann ich total verstehen. Bin ich total bei dir.
Boah, ist der ätzend.
Tom, was hast du da?
Ja, wenn ich hier gutes.
Aber jetzt kommt ein guter, ne?
Jetzt kommt mein guter.
Du musst auch noch einen Scheiß.
Ja, ja.
Warte.
Oh, geil, stopp.
Weichkind?
Nein. Die Füchse wollte ich gerade sagen.
5 Sterne.
5 Sterne Deluxe.
vierte Dimension.
Fünf Schachtel diesen BMW Colonna und Track wie diesen. Was geht? Was geht? Oh, scheiße. Wie heißt denn der?
Dein Herz schlägt schneller.
Ja, ah, der ist gut.
Dein Herz. Fünf Sterne. Also, ich finde es so Oldschool-Hip-Hop. Hamburg kann man sich auch noch mal reinziehen. So, ne?
Ist gut.
Fünf ja. Sterne, Deichkind, so.
Fünf Schachten, Season, BMW, Colonna und Track wie diesen. Das ist die einzige Stelle, die ich so.
Ich habe das vorhin ja erzählt, diesen Namen in mein Handy einzugeben. Ich hasse diese Band. So unglaublich. Und wenn ich sage, ich freue mich, dass
dein Algorithmus denkt.
Band oder Solo-Künstler?
Das ist kein Solo-Künstler.
Ja, dann mach mal an.
Oh, okay.
Ja, hatten wir das nicht letztens sogar schon mal?
Das ist Coldplay, ne? Ja.
Mit?
Schande. Coldplay hat auch nur Scheiß-Songs.
Er kriegt auch Hass gerade.
Der Scheiß-Song heißt Clocks von der Scheiß-Band Coldplay und das wird jetzt auch nicht mehr in diesem. Wir sind hier bei mir zu Hause.
Leute, ihr müsst mal ins Video gucken, wie Tobi.
Er muss erst kurz vom Kotzen.
Ich finde die so beschissen schlimm, ey.
Das ist, aber weißt du, deswegen habe ich auch kein Mitleid mit diesem Typen, der da seine Sekretärin da, weißt du? Was geht ja auf ein Coldplay-Konzert? Das wäre auf einer
anderen. Das war da, ne?
Wirklich, du gehst nicht auf ein Coldplay-Konzert.
Das tust du nicht. Das
machst du nicht.
Machst du nicht.
Deswegen finde ich den Spruch auch gut, und das war der einzige Abend, an dem Coldplay zwei Singles rausgebracht hat.
Ja, aber auch wieder so ein Mensch, dem Coldplay halt einfach hart ins Leben geschissen hat.
Das ja, siehst du, Coldplay hat echt Leben versaut.
Wirklich?
Mindestens vier.
Drecks. So, Tobi, mal anders. Du hast gesagt, du hast dich hier vorbereitet.
Ich habe aber den Zettel noch hinten liegen.
Dann hol den nochmal.
Mach ich mal.
Ja, tabert los.
Soll ich Chips mitbringen?
Ja.
Jetzt geht's los.
Ich hab auch Nüsse gekauft. Die stehen bei mir zu Hause in der Küche.
Während Tobi ja jetzt gerade den Zettel holt, wollen wir... Morgen ist Weihnachten. Also, wenn ihr das hört.
Wenn ihr das hört, ist morgen Weihnachten.
Wir wollen euch schon mal eine geile Weihnachtszeit wünschen.
Wollen wir ein Weihnachtslied singen?
Nee, lass mal. Es gibt keine. Oh. Es gibt, also, das ist auch, den könnte ich auch als Scheißsong. Wham, Last Christmas, sorry. Gehört verboten.
Oh, darf ich nochmal einen Song droppen, den ich richtig übertrieben gut finde gerade?
Ja, komm, aber wenn das Wham mit Last Christmas ist.
Nee,
dann
ist es nicht.
Oh, feige ich dich
und
hart.
Ich weiß auch gar nicht. Warum ich das gut finde.
Checkt,
ich darf den jetzt auch nicht lange anmachen, ne?
Nee.
Pass auf.
Ja, kenne ich, aber finde ich auch.
Kennst du, ne? Von Sia. Ja. Ich finde den voll geil. Der bringt mich voll.
Die ist von Sia auch Chandelier?
Weiß ich nicht.
Ist der von Sia auch
ein Snowman? Die doch sind.
Mach mal, gib mal Chandelier da jetzt mal ein. Mach mal.
Wett.
So, während André sucht, ich hab noch mal eine Frage mitgebracht. Was würdet ihr sagen, ich frage es mal nicht, was ist dein bestes Band-Erlebnis, was du bis jetzt hattest?
Das dürfen wir nicht sagen, dann müssen wir dich
umbringen. Ja, außer Nutten und Blackjack und Drogen.
Ja, weiß ich jetzt nicht, Tobi. Das beste Band-Erlebnis?
Ich meine, es ist ja auch schon erstaunlich, dass ihr schon Co-Ops hattet mit John Connor, Doggy Dog, sowas finde ich zum Beispiel.
Ja, das heißt gute Kumpels. Kontakt ist da, das ist witzig. Wir gratulieren uns gegenseitig zum Geburtstag. Das ist unterhaltsam.
Ja, das ist gut.
Aber gibt's da was, wo ihr sagt so, also das ist schon krass, dass wir das erlebt haben oder dass das passiert ist?
Ja, ganz weit vorne.
guck mal, Andres Gesicht, so weißt du, so richtig so, kennst du diesen Affen, der so im Gehirn so klopft? Der war bei André und bei dir so, klar.
Ja, erster Gig, Queen Anne's Revenge in der großen Freiheit 36.
Oh, das war sexy.
In einem völlig verrückten Line-Up. Wir haben gespielt mit Schandmaul und Fersengold, zwei relativ bekannten Mittelalter-Bands.
Mhm.
Und da haben wir uns, wie hieß diese Veranstaltung? Laut gegen Nazis, Rock gegen Nazis, irgendwie sowas.
Ja, ausverkaufte große Freiheit. Es waren insgesamt vier Bands, wir waren die zweite.
Ja.
Vor uns war noch eine.
Ja.
Also wir waren nicht Opener, das war gut. Erzähl weiter.
Große Freiheit, pickepacke voll. Was schon irre ist als Hamburger. Ja. Und wir haben uns aber immer gefragt, so, ey, wir spielen da als Punkrock-Band irgendwie mit den ganzen Mittelalter-Bands. Bin mal gespannt, was das Publikum so sagen wird. Und unser Intro ist die Filmmusik von Fluch der Karibik.
Mhm. Ja gut, passt ja irgendwie auch so.
Wir hatten sie mit dem Intro.
Ja,
mit dem Intro.
Klar.
Bei dem Intro
haben die alles mitgemacht, was wir wollten.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch Das ist, glaube ich, auch so ein Key für eine Band. Du musst sie am Anfang gleich haben. Du musst gleich, weißt du, mach keine Experimente, sag nicht, wir sparen uns. Wir haben ja zum Beispiel jetzt beim Weihnachtsmarkt so eine Coverband gehabt auch, ne? Und die haben auch gesagt, wir müssen rauskommen und sofort muss es ballern. Mhm. Weil wenn du die Goldstücke am Ende spielst, dann hast du die meisten schon verloren. Deswegen haben die auch gemacht, so gleich irgendwas rausgehauen, alle Leute, zack. Und deswegen kann ich mir das genau vorstellen, wenn du sagst, okay, Intro hat schon gepasst, das ist natürlich geil.
So, und das war auf jeden Fall ein cooler Moment.
Ja.
Ach, ich glaube, das Problem ist gerade bei so einer Frage, es sind so viele coole Sachen passiert, dass es ganz schwierig ist, da jetzt
das zu ranken. Ja,
Es passiert immer irgendwas Witziges.
Ja.
Oder irgendwas, wo du denkst, wie sind wir denn da reingeraten? Ja,
wirklich. Wir haben mal im Bulli gepennt. Wir haben mal zu dritt im Bulli gepennt. Oh,
darf ich die Geschichte erzählen?
Klar.
Das war in Essen. Keine Ahnung, irgendwo im Ruhrpott, ne?
Ist
egal, pass auf. Wir hatten einen Schlafplatz organisiert bekommen. Und wir waren noch, unser Booker war mit und noch irgendwie, keine Ahnung.
Schweizer Band, The Hidden.
Sie waren noch mit, so whatever, wir hatten einen Schlafplatz. So.
Grüße in die Schweiz, by the way.
Ja, genau. Und Tobi, Gerrit und ich wollten aber noch feiern. So, da waren noch so ein paar Kneipen, da sind wir halt noch ein bisschen was trinken gegangen, so laberababa. Und dann kamen wir irgendwann wieder an dem Bulli vorbei und ich glaube, entweder hatten wir keinen Bock zu diesem Schlafplatz zu pennen oder wir wussten auch gar nicht mehr, wo der war. Ja. Wir waren faul und wir waren voll. Ja. So whatever. Unser Bulli stand halt genau vor der Location, wo wir den Gig hatten, was auch nicht unweit war zu den Kneipen. So. Das war mein alter blauer Bulli.
Ja.
Und ich habe in meinem alten blauen Bulli habe ich mir so eine professionelle Schlafbank einbauen lassen. Also du hast diese Dreier-Rücksitzbank, die konntest du halt komplett ausklappen zu einer richtig fetten Liegefläche, wie du es so kennst in so Camper-Vans. Wir hatten aber komplettes Setup. Schlagzeug, zwei Top-Teile, Bassverstärker,
Boxen,
Amps. Also das Auto war voll. Wir haben nur Schiebetür auf, alles rein, Schiebetür zu, sind feiern gegangen. So, hatten jetzt aber keinen Bock auf diese Schlaflocation. Ich, kein Problem, ich mach das. Schiebetür auf, hab Tetris gespielt, wie ein Irrer. Wie ein Irrer. Da unter, hier auf dem Sitz, vorne, da, bum, bum, bum. Wir hatten diese Schlafbank komplett frei.
Ja, komplett.
Haben uns dann da reingelegt, haben gepennt. Beste
Supernacht.
Supernacht. Nächsten Morgen, wir machen die Schiebetür auf, völlig verkatert. Steht da der Hausmeister von dieser Location, wo wir gespielt haben, hat da gerade noch ein bisschen gefegt, guckt uns an. Na Jungs, harte Nacht. Wir so, Er guckt uns an. Wollt ihr einen Kaffee?
Auch süß.
Ja.
Und wir so, oh geil. Ja. Dann guckt er nur so hoch, weil der hat da drüber gewohnt. Und seine Frau stand gerade im Fenster. Und hat keine Ahnung, wie die hieß, irgendwie Ilse oder was. Ja. Ilse, machst du? Jo, komm mal in 15 Minuten hoch. Dann kamen wir da hoch, 15 Minuten später, liebevoll Tisch eingedeckt, mit Brötchen, mit Butter, Salami, Kaffee Hammer. War gekocht. Ich glaube, die hat sogar noch Rührei gemacht.
Ja.
Und dann saßen wir da mit einer wildfremden Familie.
Boah, sowas erwärmt mir das Herz immer so.
Und haben da gefrühstückt, haben uns gegenseitig Geschichten erzählt. Wir durften da noch Zähne putzen irgendwie. Und dann
wir waren da locker 2 Stunden mit denen.
Wir saßen da voll lange.
Das war so cool.
Herzlich. Wir haben uns irgendwie nur bedankt irgendwie. Und dann sind wir
Hause gefahren.
Das war cool.
Ja, das fand ich cool. Stark. So, Tobi. So,
und solche Sachen, auf Städtetrip ist immer lustig. Ja, Fragen habe ich mir vorbereitet.
Eigentlich wollen wir ja was über dich erzählen, aber komm, vielleicht hast du mal was erzählt.
Ich müssen ja auch nicht alle sein. Ich suche mir auch eine aus. Ja, hier. Habt ihr Bock auf Weihnachten?
Ja.
Voll.
Total.
Ja?
Weil ich finde, meine Kinder nerven mich zwar jetzt schon so, was so Geschenke angeht, aber Ich freue mich jetzt schon auf den Moment des Auspackens.
Ja.
Und wir hatten die letzten Jahre, war der Weihnachtsmann, auch bei uns immer, der hat sich die Zeit genommen, war tatsächlich immer da.
Wir hatten ihn da.
Ja, wir hatten ihn da. Und das ist einfach immer so ein Highlight. Das ist so, für mich ist immer so dieses, sich auf Weihnachten vorbereiten, mit Essen, mit Einkaufen und so und Schmücken und so. Das enjoy ich irgendwie nicht so, aber es ist so, aber wenn ich denn da sitze, und der Weihnachtsmann kommt und dann fällt so diese Last von einem ab und dann kann ich das auch total genießen. Und ich finde es geil. Also ich liebe
Weihnachten. Es gibt ja 2 große Highlights für mich im Jahr. Das ist mein Geburtstag. Ich liebe Geburtstag.
Geburtstag schockt auch.
Finde ich total geil. Aber ich finde Weihnachten deshalb geiler, weil Geburtstag feiere ich quasi alleine für mich oder mit meinen Freunden, aber Weihnachten feiern.
Von allen.
Feiern alle.
Ja. Mhm.
Und es geht um irgendwie um dieses, um diese ganze Magie mit den Kindern, um, um geiles Essen. Da gibst du ja richtig Mühe übers Essen. Du bist latent, wenn es gut funktioniert, 3 Tage betrunken. So leicht, leicht ein Glimm.
Wenn du alles richtig gemacht hast. So, ja.
Was ich an Weihnachten auch immer speziell finde, ich finde, an Weihnachten nimmt man sich fürs Essen auch so richtig Zeit.
Ja.
Weißt du, da wird auch einfach gesessen.
Ja.
Weißt du, die Kinder, die hauen sich 2 Sachen rein, dann haben die keinen Bock mehr, weil die dann ihre Spielsachen oder wie auch immer.
Und ich freue mich selber, Päckchen auszupacken, ne? Finde ich super.
Ich finde das auch richtig
mehr,
geil.
Ich freue mich mehr, wenn ich was über den Weihnachtsmann besorgt habe, du weißt, so. Und wenn das ausgepackt wird und diejenige sich dann total freut. Und
es denkt, ist halt bei Kids halt auch so geil, weil sie halt so ausrasten.
Ja, ja.
Also, weißt du, du hast mental als Kind einfach ein locker 4-5 Wochen darauf vorbereitet.
Ja, ist so. Ja, und vor allem, das ist ja auch für die wie so ein Ventil, weißt du, endlich. Und wenn die denn, keine Ahnung, einen speziellen Wunsch haben und dann packen die das aus und du weißt, Jackpot, Kind glücklich, du glücklich.
Ja.
Das geht. Und vor allem auch so dieses, du weißt, an dem Tag wird lange aufgeblieben und am nächsten Tag werden die Kinder wieder um 5 aufstehen, weil sie ihre neuen Spielsachen da und so. Aber das ist so, das sind so magische Tage irgendwie.
Diesen Vormittag am ersten Weihnachtstag, den finde ich fast nur am allergeilsten.
Das ist wirklich das Geilste. Ich kriege zum Beispiel immer gerne Bücher geschenkt. Das ist für mich immer die Zeit, wo ich mir meine Bücher angucke. Rauchbücher und Horrorbücher und was weiß ich nicht.
Alles stürmen aus dem Bett, du bleibst im Pyjama.
Ja.
Oder
Da trage ich sogar zu Hause eine Jogginghose.
Ja.
So, echt.
Dann runter, Kaffee machen, machst du ja schon mal einen kleinen Rum oder einen Whisky parallel auf.
Aber sagst du keinem.
Sagen wir
undercover.
Undercover. So, da startest du direkt mit guter Laune und dann wird sich da auf dem Fußboden gefläst, Lego zusammenbauen, seine eigenen Sachen angucken, irgendwie. Ja. Nur geil. Dann greifst du nochmal in die Kroketten von Vorabend.
Ja,
in die
Kroketten.
Ja, oder Fleisch irgendwie, was da nochmal rumliegt oder so.
Es bleibt immer Rotkohl übrig. Rotkohl, es gibt immer so ein paar Speck. Bei Bohnen im Speckmantel bleiben
da übrig. Da bist du Fan von, ne?
Ich liebe Bohnen im Speckmantel.
Ja, oder bei mir bleiben immer, also weißt du, ich rechne immer, ich mache ja häufig Rouladen, ich rechne immer 2 Rouladen pro Nase. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal auf diesen Trick reinfalle, weil wickele ich 7 Stunden lang Rouladen, weil ich immer denke, so, diesmal werden sie alle und ein Drittel und dann nächsten Tag, weißt du, geil.
Ja.
Heute gibt es noch Rouladen. Mhm. Morgen gibt es
noch
mal Rouladen.
Und die ziehen ja noch mal so ein bisschen
geil. Ein Traum. Also Weihnachten.
Ich mache den Rotkohl auch selbst.
Ja.
Und den mache ich 1 bis 2 Tage vorher.
Ja, weil er dann so zieht, ne?
Ja.
Oh.
Der ist so schlonzig.
Du machst den geil.
Schlonzig wird er.
Ja, nächste Woche ist Weihnachten. Ey, ich freue mich jetzt schon.
Nur gut.
Und vor allem das Geile
ist... Nach Art des Hauses natürlich.
Hä?
Nach Art des Hauses.
Ja, ja, klar.
Das Geile ist, du machst die Glotze irgendwann an und du weißt... Entweder läuft Kevin, Bruce Willis hier, stirb langsam, oder Griswolds, irgendwas läuft, wo du genau weißt, habe ich schon 1000 Mal gesehen, kann gut nebeneinander.
Wie hat es eigentlich stirb langsam in die Weihnachtsfilme?
Weil es ein Volldampf-Weihnachtsfilm
ist. Der erste Teil spielt halt zu Weihnachten.
Ja, der zweite auch.
Ja, der dritte nicht.
Der dritte ist auch.
Ja, der dritte ist fast für mich der
Liebste. Lame.
Findest du?
Boah.
Was mit Samuel L. Jackson?
Ich finde Samuel L. Jackson anstrengend in dem Film.
Echt?
Ja.
Ah, ich finde ihn cool.
Wo wir bei Filmen sind.
Hast du ein Filmzitat mitgebracht?
Haben wir dafür einen Trailer?
Warte mal.
Mach mal Trailer.
Nee.
Das Filmzitat der Woche.
Präsentiert von Krombacher.
Von Krombacher. Das habe ich mitgebracht. Warte. Jetzt habe ich mir hier. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Kenn ich doch wieder nicht.
Das sind so ganz kurze Phrasen. Geht los.
Ja.
Also gut. Einigen wir uns auf Unentschieden. Oh, bitte nicht jetzt schon erraten. Oh, Tobi weiß
es. Oh, doch, ich weiß es. Auf jeden Fall. Monty Python. Ritter der Kokosnuss.
Stimmt.
Oder?
Ja.
Bin ich raus gewesen.
Da ist das Untier. Wo? Na da. Wo? Hinter dem Kaninchen? Es ist das Kaninchen.
Der Film ist grandios.
Kennst du Ritter der Kokosnuss?
Natürlich kenne ich den wieder nicht.
Nee, ist doch nur eine Fleischwunde. Ich scheiß euch in den Kamin, dass es raucht.
Ich furz auf euch, ihr Schweinepriester. Der ist so super, ey.
Hab kurz kaputt gelacht.
Hast du auch noch eine First Aid Question mitgebracht?
Ja, hab ich.
Soll ich mal raufdrücken?
Warte kurz. Oh, das ist so super. Das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer, euer Arm ist ab.
Ich habe den bestimmt kennst gesehen, den aber. Nicht? Ja, doch, aber der ist, das ist bestimmt 4000 Jahre.
Der ist Weltklasse.
So, warte, ich drücke hierauf, ja?
Ja, First Date Question.
The First Date Question.
Fast getroffen.
Ihr Lieben, welche Lüge erzählt ihr euch selber am überzeugendsten? Ich fange mal bei mir an. Aufhören zu rauchen, kein Problem. Ich höre morgen auf. Schaffe ich auch. Rauchen 3 Monate nicht. 4, 5. Zieh ich durch. Aber das mit dem komplett aufhören, da lüge ich mich an.
Weißt du, wo ich mich am meisten anlüge? Also kein spezielles, aber ich habe ja noch Zeit. Das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Ich habe immer so
rausschieben, lange. Deadlines rausschieben, ne?
Ja, ja. Es gibt doch diesen Spruch, ne? Ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe.
Ja, oh, ich bin da voll bei André.
Ja, es ist das Rauchen.
Ja. Klar, es ist das Rauchen, ey. Es ist die.
Ich huste aber, weil ich ein bisschen erkältet bin.
Ja, ich weiß.
Zum Glück bin ich das auch, aber es ist einfach die dümmste Angewohnheit auf der ganzen Welt.
Rauchen?
Ja, ja, ist klar, so. Auf jeden Fall. So,
kannst du direkt
ins Rauchen? Nee, es gibt keine Aber. Fuck it, keine Aber. Nein, ist das total ist, dumm. Ist, die Zeit, wo es cool war, ist leider jetzt auch vorbei.
Das ist auch immer was, also. Ihr könnt mal mich verhassen, aber wenn ich eine Frau auf der Straße rauchen sehe, finde ich es nie sexy. So ist.
Das war der Grund, warum Kai Pflaume aufgehört hat zu rauchen.
Was, weiß ich
nicht. Weil die Frauen dann nicht sexy waren?
Nee, der hat mal geraucht, hat er mal erzählt, die Story. Und dann hat er sich dabei gesehen.
Und hat gesehen, wie scheiße
das ist. Wie dumm sieht denn das bei mir aus? Und hat aufgehört. Es gibt ja bei Leuten, da sieht es cool aus. Mhm. James Dean.
Mhm. Ja, gut.
Und Kai Pflaume hat das gesehen.
James Dean mit Kai Pflaume zu vergleichen.
Ja, ihr wisst, so. Ja.
Ich kann es total, also ich bin da zu 100% bei André. Da belüge ich mich so dicke selber. Und ja.
Was war das jetzt bei dir nochmal?
Ich belüge mich immer, indem ich sage, ich habe ja, weißt du, so mache ich morgen und dann, jetzt sollte ich doch langsam mal anfangen.
Aber gute Rennpferde nehmen die Hürden knapp, sagt man ja.
Ist ja so.
Und schöner Druck macht schöne Diamanten.
Ja, Diamanten stehen immer unter Druck. Ich möchte mal gerne.
Das war eine nicht diepe First Question, ne? Aber muss auch nicht immer.
Nee, muss nicht immer deep sein. Ich hab aber mal eine ganz andere Frage jetzt. So, wir haben jetzt die ganze Zeit hier über das Trommeln und Musizieren und so gesprochen und über eure innige Schlafbeziehung. Ich wollte mal gerne dich nochmal nach deinem Job befragen. Du, also außer medizinischer Bademeister, du bist
Physiotherapeut.
Jawohl. Als Physiotherapeut erlebt man doch wahrscheinlich.
Hör auf, ich kenne Geschichten, Alter.
Wollte ich gerade, also was behandelst du denn so hauptsächlich? Was ist so dein Steckenpferd? Was würdest du sagen?
Ja, ich bin viel im orthopädischen Bereich unterwegs. Leute, die neue Hüften kriegen, neue Knie etc. Somit ist schon mal klar, ich bin eher ein Erwachsenentherapeut. Ne? Mhm. Also ich habe schon primär eher das Klientel Ü50. Mhm. Hab aber auch Zusatzqualifikationen im neurologischen Arbeiten, sag ich mal. Also ich arbeite viel mit Schlaganfallpatienten, Parkinson, Multiple Sklerose etc. Solche Sachen kommen da auch gern und häufig auf mich zu.
Okay. Würdest du, ist es deine Berufung, ist es dein Traum so? Also so würdest du sagen, dass...
Es ist mein Beruf.
Wie bist du da überhaupt hingekommen? Das habe ich dich noch nie gefragt, glaube ich.
Wie ich darauf gekommen bin?
Über Fritz?
Nee.
Dein Bruder ist Fritz ist Orthopäde,
Fritz
ne?
Fritz ist Orthopäde. Ja. Mein ältester Bruder ist Orthopäde.
Die medizinischen, dein Vater war ja auch Mediziner.
Ja, es ist eine lange Geschichte.
Medizinerfamilie.
Ja, Arzt klingt immer so scheiße, aber Arztfamilie so. Mein Papa war Augenarzt. Mein ältester Bruder wurde dann ebenfalls auch Arzt. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. So. Ja.
Muss es ja auch geben.
So, aber bei mir war irgendwann klar, ich werde eventuell doch kein Rockstar und der Klamottenladen, in dem ich arbeite, der ist zwar cool, aber der wird mir jetzt auch keine Rente stemmen. Ich brauche mal irgendwie eine Ausbildung. Ne?
So, ja, schon mit dem Mitte Rockstar 20. Kann noch kommen, oder?
Ich bin dabei, André. Wenn du sagst, wir ziehen jetzt, dann sofort.
Okay, gut.
Mach ich. Gebe ich.
Like mal unsere Band jetzt.
Ja.
Erstmal.
Und wenn ihr bei Spotify guckt, QAR, ohne Punkt dazwischen, einfach nur QAR.
Erzähl weiter, wie du hingekommen bist.
So, ich bin, dann dachte ich mir so, Auf Medizin hätte ich Bock gehabt, aber durch meinen Schulabschluss, also nur Hauptschule, hätte ich kein Medizinstudium, also ich könnte heute noch kein Medizin studieren, das sei denn, ich mache es privat. Ja, hätte ich Bock auf Physiotherapie. Für mich war Pflege immer nicht das Thema, so, das waren Berührungspunkte, die will ich nicht haben. Mhm. Fand aber den Physiotherapeuten immer cool, weil er bewegungsintensiv arbeitet und vor allem im sportlichen Bereich auch tätig ist. Mhm. Das fand ich halt immer ganz cool. Und das ging aber nicht, weil für den Physiotherapeuten, also für die reguläre Ausbildung, brauchst du 3 Jahre. Und einen Realschulabschluss. Wo ich mir dann schon dachte, ja, das wird dann schwierig. Und dann bin ich aber irgendwie auf irgendeiner Schule darauf aufmerksam geworden, dass Masseure, also die 2,5 Jahre die Massageausbildung machen können oder gemacht haben, den Physiotherapeuten in einer Nachqualifizierung machen können. Sprich, 1,5 Jahre Physiotherapie anstatt 3. Mhm. Und dann war relativ schnell klar, ja, ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen, so, ich ziehe jetzt den Masseur durch, habe aber dann nochmal als Masseur, ich glaube, 1-2 Jahre.
Wäre es nicht einfacher gewesen, den Realabschluss, Schulabschluss noch zu machen?
Ja, auf der anderen Seite hast du halt eine Doppelqualifikation auf dem Arbeitsmarkt, ne?
Okay, auch nicht.
Du hast halt 2 Berufsausbildungen, ne? Und in den neuen Bundesländern, dass man überhaupt noch neue Bundesländer sagt, ist das gang und gäbe. Die machen zuerst den Masseur und dann den Physiotherapeuten. Mhm. Aber wir waren halt, oder ich war in dem allerersten Nachqualifizierungskurs in Hamburg. Mhm. Und dann hast du dich halt nochmal 1,5 Jahre auf den Arsch gesetzt und dann warst du Physiotherapeut, so. Und dann hatte ich das Ziel erreicht.
Okay. Ich denke mal.
Und arbeite jetzt als Physiotherapeut in einer Praxis in Poppenbüttel. In Shape, Harksheider Straße 10. Können alle mal vorbeikommen, wenn der Arsch juckt. Kümmern wir uns drum.
Also, du bist ja in der Ausbildung, hast du ja auch gesagt, viele in Boberg gewesen, Unfallklinik ja. Und so und Kram. Was Tobi mir da für Geschichten erzählt hat. Eine ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Das war irgend so ein Typ, der war querschnittsgelähmt. Mhm. Und dann, du fragst ja auch immer, ne, ey, Diggi, wie ist denn das passiert? So. Und der war, korrigier mich, im Skiurlaub, in so einem Anker-Schlepplift, den du dir so durch die Beine schiebst. Dann wirst du einen Berg hochgezogen. Der ist dann nur rausgerutscht und mit dem Kopf oder mit der Wirbelsäule hinten auf den Stein geknallt. Ne? Mhm.
Also, Michael Schumacher-like.
Mhm. Er ist hingefallen beim Lift und war querschnittsgelähmt dadurch. Da, wo ich immer denke, Alter, krass, das kann so schnell passieren, so eine Scheiße.
Ist, glaube ich, nach wie vor auch das Krankheitsbild, was mir am allermeisten Angst macht, möchte ich sagen. Mhm. Ist immer schwierig, wenn man sich, glaube ich, es gibt bei schwersten Verletzungen, genauso wie schwersten Erkrankungen, kein besser oder schlechter. Mhm. Den Vergleich möchte ich da gar nicht ziehen. Aber diesen Verlust deiner kompletten, eigentlich deiner kompletten Funktion unterhalb dieses Querschnittes ist halt einfach für mich so unvorstellbar. Mhm. Auf der anderen Seite war aber das Arbeiten mit diesem Patienten unglaublich cool. Mhm. So ist auch hoffentlich, also es ist.
Arbeitet man denn, sorry,
mit. Gerade wenn es halt die Akutgeschichte ist, musst du halt gucken, so viel Funktion da irgendwie noch rauszuholen, die irgendwie möglich ist. Wenn du oberhalb des Halses zum Beispiel, oder wenn du einen Querschnitt in der Halswirbelsäule hast, ist alles darunter erstmal nicht erreichbar. Ne? Die meisten bei den Angehörigen haben zum Beispiel immer gefragt, wann kann derjenige wieder laufen? Oder die Ärzte immer gesagt haben, Laufen ist hier gerade das kleinste Problem. Wir müssen erstmal gucken, dass die Atmung steht. Das ist ja alles muskulär sensibel verbunden. Ne? Es ist halt nicht nur die motorische Grundfunktion, die da flöten geht. Stell dir vor, du bist ein 15-Jähriger, der einen Querschnitt in der Halswirbelsäule hat oder irgendwo anders, was zum Beispiel Sexualfunktion, Schwitzen, all solche Sachen werden alle in Mitleidenschaft gezogen. Das ist schon eklig, weil es deine komplette Lebenssituation so massiv umkrempelt einfach auch. Ne?
Ich glaube, ich hatte vor 1-2 Wochen ein Gespräch mit diesem Neuroradiologen, der meinen Sohn noch operiert hat.
Hast du den im Podcast gehabt?
Ja.
Cool.
Kommt auch noch. War sehr, sehr medizinisch, also muss man mal gucken. und ich hatte mit dem gesprochen. Ich glaube ganz fest daran, dass es Menschen irgendwann möglich sein wird, Sachen wie Querschnitt hinzukriegen.
Mit so einem Cyborg-Skelett oder was?
Ich glaube, es geht gar nicht um das Cyborg-Skelett. Ich glaube, es geht einfach darum, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Das ist eine richtig dumme Antwort von mir gerade.
Nein, nein, ich glaube, es ist ja, wie gesagt, vielleicht liege ich auch falsch, es ist ja eine Schädigung der Nervenbahn, der Neurologie.
Des Rückenmarks.
Des Rückenmarks. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann, es gibt ja so Neuralink, so eine Geschichten, glaube tatsächlich, dass ich sowas vielleicht, hoffentlich für die Patienten.
Ich hoffe es sehr.
Dass es sich irgendwann fixen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann möglich sein wird.
In 100 Jahren oder was?
Glaube ich gar nicht, dass es so lange dauert. Es gibt, ich höre manchmal so Podcasts auch zu diesem Thema und es werden momentan so unfassbar viel, auch mit Hilfe von KI, Daten gesammelt und Modelle erstellt. Also ich hoffe, dass es wäre wünschenswert, dass zumindest ein paar Grundfunktionen wiederhergestellt werden für solche
Patienten. Also es wird massiv auf diesen Bereichen geforscht. Und ich glaube nach wie vor, dass die Medizin generell einer der Haupt, was heißt Haupt? Aber das schläft nicht, das ganze Thema. Nee. Ich bin jetzt 18, 19 Jahre irgendwie in dieser Geschichte unterwegs und nehmen wir nun mal nur künstliche Hüftgelenke.
Ja.
Früher hattest du einen Schnitt, der ging deinen ganzen Oberschenkel lang. Heutzutage haben Patienten einen Schnitt, der ist keine 10 Zentimeter, sind sofort voll belastbar. Du kannst den wildesten Trainingsplan mit denen erstellen in kürzester Zeit. Das rast alles, auf jeden Fall.
Das ist ja auch die Trainingslehre hat sich da ja verändert, ganz massiv. Früher war es ja so, du hast eine künstliche Hüfte gehabt. So, jetzt gibst du mir dich mal ein, bleib mal 6 Wochen liegen.
6 Wochen, genau.
Ja, genau. Und heutzutage so, die Hüfte ist drin. So, steh auf, Digga, beweg dich.
Neben wie vielen Betten habe ich morgens gestanden im Krankenhaus, so noch als Praktikant, so, ja, hallo, ich bin Tobias, wir stehen heute auf. Ja, ich habe aber gestern eine neue Hüfte gekriegt. Ja, genau deswegen bin ich hier.
Ja.
Und dann gehst du halt mit denen über den Flur und das ist total witzig, weil die dann sagen, ach krass, das funktioniert ja.
Ja, natürlich.
Ja, klar. Natürlich. So, ja. Mein Bruder hat hat seine Doktorarbeit, und jetzt erzähle ich hoffentlich keinen Scheiß, mein Bruder hat seine Doktorarbeit damals über den geschichtlichen Verlauf der Hüftprothese geschrieben.
Ach krass, spannend.
Und das war total abgefahren, einfach zu sehen, wie einfach zuerst riesig klobige Kunstgelenke zu wirklich in den Körper schnell einbaubaren Gelenken wurden. Und ich habe so ein paar OPs mitgemacht bei meinem Bruder.
Weißt du noch,
das geht so schnell mittlerweile.
Weißt du noch, wann crazy. Das erste Mal sowas gemacht worden ist und wann
das... Ich glaube, irgendwann Anfang 1900, schieß mich tot. Vielleicht knapp vorher, aber... Naja, wenn du mal überlegst, die Inkas, oder waren es die Inkas oder die Ägypter, ich weiß es nicht, aber die ersten Schädel-OPs, wo sie offene Hirn-OPs gemacht haben. Ich bin heilfroh, dass ich nicht derjenige war, der das ausprobieren musste. So. Aber das schläft nicht, das ganze Thema.
Nee, also da passiert viel. Und Fun Fact, ich war mal bei Implant Cars, heißen die, glaube ich. Das ist so eine Firma, Buxtehude sitzen die, glaube ich, die tatsächlich so
ach, die machen Orthesen und sowas, ne?
Die auch so künstliche Gelenke, ja. Hüften und so. Und das fand ich total spannend. Und dann meinte ich so, oh krass, und das macht ja alles. Und dann meinte so, du weißt du, so eine gebrochene Sache ist gar nicht schlimm. Er meinte halt so, worauf die sich konzentrieren, sind so durch Krebs, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber durch Krebs zerfressene Becken zum Beispiel, weißt du, wo einfach der, weil ich sag mal, wenn nur das Gelenk im Arsch ist oder die Pfanne, das ist ja, na, obwohl Gelenk wahrscheinlich noch eher als die Pfanne, aber wenn nur das Gelenk im Arsch ist, absägen, neues rauf, da dauert auch heutzutage gar nicht mehr lang. Das ist zack, 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 das ist wie ein Automechaniker. Das
geht wirklich schnell.
Das ist heutzutage zack, zack, zack. Das Problem ist halt, wenn du wirklich die gesamte Hüfte, wo der ganze Apparat drin hängt, und selbst da sind die schon dran, und wo wir jetzt nochmal zu deinem Cyborg da kommen, also wenn du sehen würdest, was die dir da alles gefühlt aus dem 3D-Drucker, ist natürlich kein 3D-Druck, den die da machen, aber wie heutzutage
das Kram, auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, um jetzt nochmal zurück zu dir, ich hoffe wirklich, oder ich denke ganz fest daran, dass wir Sachen nahe Zukunft gut behandeln können, was vielleicht deinen Job dann auch nochmal wieder stark verändern wird. Weil ich meine, stellst dir mal krass vor, du hast jemanden, der vielleicht eine Querschnittslähmung erleidet, und dann gibt es die Möglichkeit, das zu fixen, und dann ist es für dich ja geil. Ey Bruder, keiner hat dran geglaubt, aber ich bring dir jetzt wieder Laufen bei. Ich meine, ey.
Ja, ja.
Wie geil.
Ich hoffe, dass da auf jeden Fall ganz, ganz viel passieren wird. Und hoffentlich auch nicht jetzt irgendwie in den nächsten 100 Jahren, sondern...
Wie gesagt, ich glaube, das wird...
Wie gesagt, also das irgendwann werden sie, glaube ich, die Schnittstelle finden zwischen digital und biologisch. Da wird es dann auch hässlich gefährlich, da könnte man jetzt abschweifen.
Das lassen wir lieber.
Aber wenn es hilft, wirklich einem Querschnitt wieder seine Funktion zurückzugeben und hoffentlich auch nicht nur die motorischen,
ja.
Weil die anderen Funktionen sind weitaus wichtiger für die Erhaltung generell, ne? Herzschlag etc.
Ja.
Verdauung und was es da nicht alles gibt. Aber ja, ich hoffe es sehr. Total.
Das wäre stark. Ja. Aber cool.
Ich glaube, jeder hat mitgezittert, als er diesen Unfall bei Wetten, das gesehen hat.
Ja.
So, ja, für den war das Leben von ab diesem Unfall einfach ein komplett anderes, ne? Und ja, das.
Ich glaub auch.
Boah, da kriege ich eine Gänsehaut, wirklich.
Ich glaube tatsächlich auch als okay, jetzt haben wir hier eingesperrt. Als jemand, der häufiger.
Ja, Hightech.
Als jemand, der häufiger mit sowas zu tun hat, ich glaube auch, das hatte ich auch dieses Gespräch mit dem Arzt, dass man so ein bisschen anders durchs Leben geht. Ja. Man darf sich das, glaube ich, nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil sonst lebst du gar nicht mehr. Aber ich glaube, wenn du halt weißt, oh, du hörst ja dann die ganzen Geschichten, ja, mir ist das passiert, denkt man auch so, okay, oh krass, ich gehe nicht mehr vor die Tür.
Nicht so viel drüber nachdenken.
Nee, also, ist so, ne?
Ist wirklich so. Ja. Mach dich verrückt.
Ich möchte noch was anderes über Tobi erzählen.
Ja, gerne.
Und zwar ist es eine Sache, die mich richtig stolz macht. Also du bist echt manchmal ein Vorbild für mich.
Oh, danke. Das freut mich sehr.
Und zwar, wenn du für eine Sache brennst, oder wenn du irgendwas interessant findest, dann bist du sehr schnell sehr gut da drin. Schlagzeug. Für mich bist du auch ein Barbecue-Obermeister.
Also, wollte ich gerade sagen, das Thema Dutch Oven.
Dutch Oven. Du erklärst mir Sachen, Digga, musst du so machen. Und du brennst dafür, du kennst dich unfassbar schnell gut aus. Und was so auch noch gar nicht so lange im neues Game von dir ist die Lederei.
Ja, stimmt, das Thema.
Und
ja.
Ich glaube, super viele Leute, die ich kenne, haben Lederstücke von dir.
Ja.
Ich selber habe 1, 2, 3, 4, bestimmt 6 Sachen.
Ja.
Locker, mindestens. Nee, 7, aber keine Ahnung, viele. Und diese Perfektion, diese Leidenschaft und wie du dich damit auskennst und finde ich Wahnsinn. Wie kamst du zu dieser Lederei? Und dann erzählen wir gleich nochmal, was du da machst. Und wie andere davon profitieren können.
Ich habe auf einem, ich glaube, es war ein Kopenhagen-Urlaub.
Ich glaub, du bist ja immer schon so ein bisschen Fashion-addicted irgendwie so.
Ja,
ne?
ich find gute, und da muss ich auch sagen, mit einem großen Ausrufezeichen, ich finde gute Klamotten geil. Mir ist es wichtig, wo eine Klamotte herkommt und ich will meistens auch wissen, wie ist sie gemacht, wo ist sie gemacht.
So schweres Denim und
genau,
so Kram.
Genau, so solche Geschichten finde ich wahnsinnig interessant. Streetwear sowieso, wie sich das entwickelt hat. Ich habe selber halt, wie gesagt, glaube ich, 6 Jahre lang in einem ganz, ganz tollen Klamottenladen im Jungfernstieg gearbeitet. Und da hast du einfach richtig geilen Scheiß in die Hand gekriegt. Und das hat mir dann auch irgendwie so einen Schmiss mitgegeben. Ich stehe halt auf Qualitätskleidung. Ich habe keinen Bock, wenn ich mir eine Winterjacke kaufe, dass ich mir jedes Jahr eine Winterjacke kaufe. Ich will eine Winterjacke für die nächsten 15 Jahre und ich will eine Jacke, die auch so aussieht, dass ich sie 15 Jahre anhatte. Mhm. Ich finde diesen Wegwerfgedanken, abgesehen von Unterwäsche, ganz, ganz schlimm. Mhm. Naja, Lirum Larum. Ich hatte in Kopenhagen, und ich glaube, es war Kopenhagen, ein Portemonnaie in der Hand. Weiß ich noch, von Tennergoods. Tennergoods macht sackteure oder für mich damals sackteure Ledersachen, Portemonnaies und sowas. Und da hatte ich ein kleines Kartenportemonnaie in der Hand, was eigentlich aus 3 Stücken Leder bestand. Und das sollte, glaube ich, in dem Shop irgendwas 135 Euro kosten, wo ich mir dachte, Moment mal, das sind 3 Stück Leder, die ich irgendwie zusammenschneiden muss und irgendwie im besten Falle mit einer Nähmaschine zusammenklatsch. Also habe ich dann geguckt irgendwie, wo kriege ich jetzt irgendwie ein bisschen Leder her? Und ja, meine Frau hat eine Nähmaschine. Es war relativ schnell klar, Leder nähen mit einer Stoffnähmaschine kannst du vergessen.
Ist die Nadel nicht stark genug, ne?
Das Leder, was ich da habe, musst du mit der Hand nähen. Und dann musst du erstmal lernen, wie geht ein Sattlerstich. So, wie geht ein traditioneller Sattlerstich mit 2 Nadeln in der rechten und in der linken Hand? Und dann fängst du an, mit der Hand zu nähen. Und ich glaube, das war der schwierigste Prozess, den zu meistern. Aber ich hatte halt diesen Gedanken, ich zahle doch nicht irgendwie einen Arsch voll Geld für dieses Nichts an Material, wo ich irgendwie, keine Ahnung, im Internet eine Warenausgabe von 25 Euro habe. Das mache ich selber. So, das... Es wird nicht so aussehen, aber ich werd das hinkriegen. So. Und dann ging das los. Und das ist das Geile heutzutage, YouTube. Mhm. Du lernst alles über diese Scheißplattform. Und da ging's los. Dann guckst du dir Ledervideos an. Dann weißt du natürlich auch, jetzt habe ich mir so ein cooles Kartending gebaut irgendwie. Aber ich habe jetzt noch so viel Leder, ich kann mir auch einen Gürtel machen. Ach. So, und dann, ich glaube, so der Knackpunkt kam erstmal, als ich die ersten Leder bestellt habe, die alle total scheiße waren. So, und da geht halt das Problem los, wo kriege ich denn geiles Leder her? Und dann habe ich Stefan Pieper im Internet kennengelernt, in einem Leatherworker-Forum quasi, und der arbeitet für...
Es gibt für alles ein Forum.
Rein ins Forum. Und der arbeitet für eine der ältesten Gerbereien hier in Norddeutschland, und zwar für Kobel. Und oder Gerberei Gebrüder Kobel, so heißen die. Und da kam ich dann das erste Mal mit geilem Leder in Kontakt. Und dann ging's los. Dann war klar, ich habe jetzt Bock, Gürtel zu machen. Du warst einer der... Yoshi war der Erste. Yoshi hatte den ersten Gürtel. Du hattest einen der ersten...
Zu meiner Hochzeit hast du mir einen Gürtel geschenkt.
Ganz genau.
Ich habe mittlerweile auch einen zu Hause, wollte ich auch nochmal
anmerken. Stimmt, noch gar nicht so lange.
Nee, 2-3 Monate.
Wir werden alle irgendwann von Tobi ein Lederstück.
Ich glaube auch. Also ich hab ja ein Buch, wo ich das immer reinschreibe.
Ach, die Hustfolge, ey.
Es sind über 110 Gürtel im Umlauf.
Ach, krass. Finde ich geil, dass du das irgendwie so festhältst, dass du wirklich dann auch sagen kannst, hier, du hast Gürtel Nummer 47.
Ich trage den jeden Tag.
Ich hoffe das.
Siehst du?
Das ist ja auch einfach, der hält ja auch ein paar Jahre. Da sind wir ja wieder bei dem Grundthema. Gerrit zum Beispiel, unser Gitarrist, der hat mal beim Kinderturnen eine Arbeitskollegin von mir getroffen, und sie hat ihn auf seinen Gürtel angesprochen, weil sie auch einen Gürtel von mir hatte. Das war geil. Gerrit hat irgendwie seinem Kind zugejubelt und sie dann so, ach krass, du hast auch einen Gürtel von Tobi. Woher kennst du Tobi? Finde ich auch witzig.
Ja, aber du machst Gürtel, du machst Portemonnaies. Du machst so Kartenwallets, du machst Handtaschen.
Ja.
Du hast eine Instagram-Seite, wo du das auch zeigst.
Ja.
Die heißt wie?
Tobey Tizzle.
Buchstabier das?
Tobeyizzle.
Genau.
Oder Atelier von Appen, das könnte auch funktionieren.
Genau. Wir können es auch einfach in den Shownotes verlinken.
Wir können es auch in den Shownotes verlinken. Leute, guck da mal drauf. Und ich find's wirklich so geil. Ne? Du gibst dir so viel Mühe und man merkt richtig von dem ersten Stück, was du produziert hast, bis jetzt, wie lange machst du es jetzt? 4, 5, über 10 Jahre schon.
10, 12 Jahre würde ich sagen.
Man merkt richtig, wie unfassbar scheiße, filigran und unfassbar gut du geworden bist.
Danke.
Die Nähte sitzen. Die Kanten sind abgerundet. Das ist Perfektion. Und du bietest die Dinger meiner Meinung nach viel zu günstig an.
Ja,
die könnten genauso in Kopenhagen neben diesem Portemonnaie legen, was du gesehen hast.
Mittlerweile könnten sie das
zum
locker.
Doppelten Preis.
Aber
weil das ist Handarbeit mit Schweiß und Blut. Ich weiß ja, wie du das machst. Meinen höchsten Respekt.
Vielen, vielen Dank, André.
Ich finde, was ich auch so geil finde, wenn du was Handwerkliches machst und du, das ist so geil, wenn du dann besser wirst, weißt du? Wenn du denn so diesen Unterschied hast.
Das ist bei all diesen Sachen so geil. Deswegen finde ich Autodidaktik so geil.
Ja.
Weil dir sagt keiner, wann du was zu machen, wann du was zu machen hast.
Ja.
Auf der anderen Seite bezahlst du aber doppelt so viel für den Fehler, den du machst.
Ja.
Egal, ob das Schlagzeug ist, Leder, all diese ganzen Sachen, du musst halt Fehler machen.
Ja, natürlich.
Und ich ärgere mich zutiefst über Fehler.
Ja, klar.
Frag meine Frau Conny dazu, ich habe das, wann war das? Im Sommer. Im Sommer habe ich eine Tasche gemacht. Die Tasche war so gut wie fertig.
Mhm.
Und ich will noch eine kleine Sache ausbessern und ich habe ein Ledermesser, es ist rasierklingenscharf. Ich rutsche mit dem Messer ab und gehe einmal über diese Front von meiner Tasche und es ist nur ein Kratzer. Jeder andere würde sagen, Tobi, ist nicht so schlimm. Ich bin ausgerastet.
Wie lange hast du in der Tasche gearbeitet?
2 Wochenenden.
Ja.
So, und damit meine ich Freitag, Samstag, Sonntag. So, und ich raste nicht aus, dass ich rumbrülle Sachen um mich. Ich werde einfach nur so still, dass die Hölle gefriert. Und ich saß vor dieser Tasche, ich glaube, so für eine halbe Stunde.
Ja.
Und hab's mir einfach nur diese scheiß Tasche, diese scheiß Scheiße, jetzt raste ich aus. Nein, mach ich nicht.
Ja, krass. Aber ich finde es.
Vielen, vielen Dank fürs Lob, André.
Gerne.
Wirklich, danke. Geht runter wie Buddha.
Hast du die Tasche noch hier?
Ja.
Kann ich die gleich mal sehen? Da kannst du.
Ja, muss ich suchen.
Spucke ein bisschen rüber, dann geht
das. Ja, nee, ich habe probiert, das mit Farbe auszubessern. Da habe ich angefangen, wild dran rumzurubbeln. Ja, das hat alles nicht funktioniert, das hat es nur verschlimmbessert. Nein, ich hab sie nochmal komplett neu gemacht.
Ah, verdammt.
Und das ist eben
Leder
war
bestimmt
so,
nicht günstig, ne?
Natürlich, Leder ist nie günstig, also zumindest das Leder, was ich benutze, ist nicht günstig. Und das ist halt das Grundproblem, was, ne, klar, ich würde sie teurer anbieten, aber das ist das Problem mit Fast Fashion heutzutage, weil die Leute nicht mehr wissen, dass Arbeit, die investiert wird, auch bezahlt werden muss.
Ja.
Mhm. So.
Mach das mal wieder alle.
Ich hab's im Jahr 10, 20 Mal. Krieg bei H&M aber einen Ledergürtel für 25 Euro.
Ja.
Meine Antwort ist dann immer, dann geh bitte zu H&M. Aber ich möchte ja Gürtel von dir. Ja, gibt es leider nicht. So,
Ja, ich finde auch,
dass alleine um das Verständnis dieser Leute mal so ein bisschen auf die.
Wer billig kauft,
kauft zweimal.
Eben.
Ja. Nee, aber ich finde es auch bewundernswert, dass sich das so gehuckt hat, dass du gesagt hast, ich mach das jetzt. Und das, wie du sagst, so dieses Autodidaktische, da ist man hinterher noch stolzer drauf, wenn man sich etwas selber beigebracht hat.
Oh, total.
Als wenn man einen Lehrmeister hatte, der einen, und diese Fehler, die musst du ja halt machen, wie du schon sagst, diese Fehler musst du machen, um am Ende besser zu werden. Mhm. Wenn du einen Lehrmeister hast, der sagt dann, pass auf, mach das so, dann machst du die Fehler vielleicht weniger. Und ich finde,
du hattest doch bestimmt auch schon mal so einen Moment, oder? Wo du gesagt hast, ich mache jetzt mal was Neues und lerne was.
Ich merke das ja allein schon bei diesem Film.
Bei der Videografie,
ja. Ja, ich merke das ja da schon, wenn ich mir meine ersten Filme so angucke, die irgendwo auf meiner Feste, denke ich mir so, Alter, was habe ich mir denn dabei gedacht, weißt du? Wie scheiße sieht das denn aus, weißt du? Die Farbenkacke, Übergänge, Musik passt ja gar nichts zusammen. Sieht aus wie, ne?
Bei dir ja genauso, bei den Sachen, die du schneidest. Da hat man ja auch, siehst du ja auch Wachstum.
Ja.
So, das.
Ja.
Man selber kriegt das manchmal gar nicht mit.
Nee, eben, das kriegst du eher von außen mit. Oder wenn du halt wirklich so krasse Beispiele hast, wo du dann selber so Sachen siehst von ganz, ganz früher. Aber so diese kleinen Schritte, die kriegst du selber nicht mit.
Nee.
Das kriegst du nicht mit. Das merkst du dann eher von außen, dass die Leute sagen, das ist aber schon ganz cool, was du da machst. So, ne?
So, und ich finde das total geil, bei all diesen Sachen oder auch Barbecue, da einfach sich hart reinzunörden.
Ja.
Das ist aber auch so ein, finde ich so geil.
Rabbit Hole, wo man immer.
Voll.
Ja.
Du fährst ja jetzt auch zu irgendeinem Barbecue-Typen fährst du.
Ja, der macht da so mega
Spaß. Wer ist denn das?
Ich suche dir den nachher raus, ich weiß es nicht.
Wieso weiß man das nicht?
Weil das irgend so ein YouTube-Freddy ist. Ich habe die Videos gesehen und dachte so, geil. Und mein Sohn dachte, da fahren wir mal hin. Ja. Und
richtig gut.
Ja, ich liebe gutes Essen. Auch wieder so ein Ding, ne? Ich liebe gutes Essen. Und dann darf das auch gerne ein bisschen kostspieliger
sein. Boah, ey, wollen wir, also ich darf nicht über euren Podcast entscheiden, aber wollen wir im Sommer eine Barbecue-Folge machen?
Ja. Der verspricht mir schon, er hat getönt, er macht die besten Cheeseburger der Welt.
Smash Cheeseburger.
Habe ich auch noch nicht gegessen.
Ja.
Super geil.
Smash Cheeseburger. Hast du eigentlich deinen Pizzaofen mittlerweile mal eingeweiht?
Das ist so ein Ding zum Beispiel, was aus Tobis Feder entsprungen ist.
Ja, da
Tobi bin Barbecue, ich Godfather of Barbecue. Und wir reden ja auch
bei der Probe
viel Barbecue.
Können wir mal die Chips
so,
aufmachen?
Und dann machen wir die Chips auf. Und dann sagt er, ey Digga, ich habe mir einen Gas-Pizzaofen
gegönnt. Ja, das ist das geilste Spielzeug.
Und ich, wie? Ich selber habe mich da nie mit beschäftigt. Ich bin halb Italiener, muss das eigentlich getan haben, habe ich aber nicht. Und dann hat er mir davon erzählt, wie er 3 Tage im Vorwege Pizzateig ansetzt und hier und das und hast du nicht gesehen, Hydration und so. Und ich nur Bahnhof verstanden erstmal. So, und dann hast du das, glaube ich, meiner Frau gesteckt, bums, kriege ich einen Pizzaglasofen zu Geburtstag geschenkt. Ab dem Moment lasse ich alles stehen und liegen. Und tauch ein in das Rabbit Hole und fang an, in der Matrix zu leben. Was brauche ich? Wie funktioniert das?
Ab diesem Moment gibt es auch nichts anderes mehr.
Gar nichts mehr. Das regt sie auch so
auf. Ich habe 3 Kinder, nie gehört.
Wenn du was willst, dann kümmerst du dich nur noch um das. Und so. Hat sie recht. So, whatever. Und ich bin voll in der Matrix. Wie viel Gramm, wie viel Hydration, bla bla bla. Und dann musst du das auch sofort ausprobieren.
Ja.
Und ich muss
gar nicht warten.
Das ist ein Gamechanger.
Oder?
Boah, ist das geil.
Ich auf jeden Fall. Also,
ich sag jetzt immer, ey Leute, wenn ihr Pizza essen wollt, dann müsst ihr mir 3 Tage vorher Bescheid sagen.
Ja. Und dann kommst du rum und dann gibt's Pizza.
Ja.
Richtige
Pizza. Dauert eine Minute, ne? Pizza rein, zweimal drehen, Pizza
irre.
Raus.
Ist irre.
Also voll geil.
Ich glaube, ich brauche einen größeren, Tobi.
Ja. Ich habe das Conny noch nicht gesteckt, deswegen flüstere ich jetzt.
Okay, ich auch.
Aber ich hätte schon Bock auf
den. Wir brauchen einen größeren.
Hast du dir auch den von Gosney angeguckt, den größeren?
Ja, der ist geil.
Patsch. Machen wir nächstes Jahr im Sommer.
Nächstes Jahr Barbecue-Folge.
Ja,
apropos
Pulled Pork.
Apropos Zukunft.
Ja.
was kann ich denn von QAR jetzt endlich mal erwarten in Zukunft? Was sind eure Pläne?
Ach so.
Pläne. Kommt da was? Also ich höre von André immer, er tüftelt an 47 Songs.
Ja, das sind drei.
Wir tüfteln an 75 Songs gerade. Nee, also wir tüfteln wirklich gerade an mehreren Baustellen.
Ja. Mhm. So. Erzähl mal weiter.
Der Song aus dem Intro ist ja auch noch nicht fertig eigentlich.
Ne? Nee, das stimmt. Das ist ja auch ein Song von euch. Ja, wir sind immer ganz, ganz schwierig mit Lyrics, mit Gesang, mit Melodie.
Vielleicht sind wir auch einfach.
Es gibt ja Bands. Zum Beispiel eine befreundete Band, da ist der Gitarrist, der macht quasi, der macht alles. Der macht die Lyrics, der macht den Basspart, überlegt er sich für Schlagzeug irgendwie und der verteilt das dann an die Band und die machen das dann. Wie ist das bei euch? Gibt es da auch einen, ich nenne es jetzt mal Mastermind, der sagt, oder kommt ein Text von dir, André, dann hast du nochmal eine Idee. Mhm. Wie entsteht das bei euch?
Also ich glaube, Riffing-mäßig ist es immer einer doch eher der Gitarristen. Da bist du meistens auch derjenige, der doch mit einer Geschichte ankommt. Textmäßig bin häufig ich das.
Ja.
So.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Aber jeder hat absolut das gleiche Recht zu sagen, ne, stinkt mir, habe ich keinen Bock drauf. Und das macht es häufig schwierig.
Mhm.
So, auf der anderen Seite kommst du natürlich immer mit Songs raus, die aber auch super stimmig sind. Ne? Mhm. Das ist immer, man muss halt auch immer mal zurückstecken können. Wenn mir einer in der Band sagt, Tobi, in dem Part, das klatscht einfach nicht mit den Drums, spiel's bitte anders oder spiel es so und so. Dann, und drei Leute stimmen das ab gegen mich. Ja, sorry, da muss ich mich dem beugen, dann ist das so. Mhm. Ne? Also, wir nennen es immer Clubentscheidung.
Ja, ist kurz so. Mucksch, aber
dann ist halt derjenige einmal kurz angefressen, aber es ist dann so, schluckt das Bonbon. Und ich glaube, somit ist das dann auch immer relativ schnell und streitfrei auch gelöst.
Ja. So viel darf ich spoilern. Das ist der neue Track.
Mhm.
Und gibt es auch schon Planung? Habt ihr für 26 schon irgendeine Bühne, die ihr bespielen werdet? Gibt es da schon
was? Ja, eine riesengroße Bühne gibt es schon.
Ist das hier in diesem, wie heißt das? Oh, komm nicht drauf.
Nie gehört.
Oh, das ist so ein Vorort von Quickborn.
Ja, ja.
Oh, hier, wie heißt das noch? Irgendwas mit Städt, ne?
Ja, das ist Tough und Draußen.
Tough und Draußen. Da, ganz klar, da werde ich euch wiedersehen. Aber gibt es sonst noch irgendwas, wo man euch mal live erleben darf?
Haben wir leider noch nicht. Da sind wir auch so ein bisschen lame unterwegs, ne?
Das ist halt auch immer super schwierig, weil wir alle Vollzeitjobs haben, ne? Mhm. Man muss dann immer mit vier Leuten
den Kalender
ein Datum kreuzen. Generieren oder du kriegst eine Gig-Anfrage zum Beispiel. Bei einer Gig-Anfrage, wenn mir irgendeiner schreibt, dann weiß ich eigentlich schon zu 40%, das haut wahrscheinlich nicht hin, weil irgendeiner keine Zeit hat.
Mhm.
So,
ja. Deswegen planen wir eine Japan-Show.
Damit ihr euch Urlaub nehmen könnt und einfach mal
eine Woche nach Japan und dann da in Japan zwei, drei Gigs spielen und dann nochmal zwei, drei Tage chillen.
Das wäre eine Idee auf jeden Fall.
Also ich möchte.
Aber wir müssen dieses Jahr, und das ist mir persönlich, sage ich das jetzt einfach mal, ganz, ganz wichtig, dass wir mal wieder in Hamburg eine geile Clubshow spielen.
Mhm. Amen, Bruder.
Amen.
Okay, dann möchte ich jetzt hier, der überhaupt gar kein Stimmrecht hat, ich möchte. Nächstes Jahr um diese Zeit unterm Weihnachtsbaum möchte ich gerne, ich würde mich mal über einen neuen Song freuen.
Ja, weißt du was?
Der kommt,
weißt
auf du jeden was? Fall.
Du kannst dich das freuen, kommt. Dass nächstes Jahr unterm Weihnachtsbaum ein neuer Song ist mit einem Video, was du gefilmt hast.
Das ist eine Idee.
Darauf wollte ich hinaus. Ich möchte einen neuen Song und dass wir uns dann da hinsetzen und uns mal eine richtig geile Platte machen und dann da mal richtig einen raushauen.
Gut. Aber richtig, auch, Chef.
Aber richtig.
Auf Chef.
Auf richtig gut.
Okay, gut.
Auf MTV sagt, wir müssen wieder Musikvideos spielen.
Ist so. Ey Leute, wir sammeln jetzt hier schon fast Stunde halb.
Ja.
Ihr müsst bestimmt noch Geschenke einpacken für morgen früh.
Oder ihr hört die Folge erst morgen früh unter dem Weihnachtsbaum.
Auch geil. Haben wir irgendwas vergessen? Habt ihr Tobi kennengelernt
jetzt? Was würdet ihr sagen? Ich weiß nicht.
Was steht denn auf deinem dummen Zettel noch?
Oh, da hab ich ein paar Fragen, die ich euch gerne gestellt hätte.
Aber ja, pass auf, dann machen wir kurzen Fragenhagel. Wir antworten ganz
Fragenhagel, kurze Fragen, kurze Antworten, schnell.
Oh, was? Welche drei Alben nehmt ihr mit auf eine einsame Insel?
Ganz klar, The Fat of the Land von The Prodigy.
Mhm.
Von Tool, das Fear Inoculum, das Neueste. Und ich nehme tatsächlich meinem Sohn zuliebe Ken Carson, The Great Chaos mit. Punkt.
Ich nehme mit von Matt Caddies irgendeinen Reggae-Scheiß. Tuscar Reggae-Punk, vielleicht Let's Jake noch ein bisschen Trompete-Punk-Rock.
Mhm.
Und irgendwas von den Foo Fighters. Oder NoFX, in der NoFX-Platte.
NoFX.
Wolves in Wolves Clothing, oder wie die heißt.
Oder Leche con Carne. Ist auch geil.
Weiter, nächste.
Nächste, Habe ich schon gefragt. Ja, habt ihr eine Weihnachtstradition?
Oh ja.
Dass man den Baum einen Tag vorher, oder was meinst du?
Morgens um 7 stehe ich in der Küche, Kaffee rum, fange an, das Essen vorzubereiten. Fahre dann irgendwann zu meinem Daddy ans Grab, lese ihm eine Geschichte vor, Ladislaus und Annabella, fahre dann zu meiner Ma, sabbel mit ihr gerne noch ein bisschen was, weil wir feiern Heiligabend nicht zusammen, wegen Kinder. Sie ist bei meiner Schwester mit den Kindern und so, geht leider nicht anders. Dann fahren wir vielleicht noch zu meinem Schwiegervater in den Wald, der ist da in so einem Ruheforst begraben. Essen da ein paar Kekse, trinken da noch einen Kaffee nach Hause. Essen, Bescherung, dann bist du auch kaputt.
Ja.
Ja, ich habe jetzt auch keine
spezielle. Das ist so der Tagesablauf. Also meistens immer gleich und ich freue mich,
dass das. Ja, aber der muss auch immer gleich sein. Ja. Das ist bei mir ganz genau so.
Also ich freue mich einfach nur, dass die ganze Family zusammenkommt. Und ich freue mich, dass noch so viele Leute an unserem Tisch sitzen, weil einige Leute an diesem Tisch nicht mehr sitzen.
Mhm.
Und deswegen genieße ich diese Zeit nicht nur, also zu Weihnachten wird es einem immer noch bewusster, wer fehlt. Und für mich ist es halt auch immer so, wie du mit deinem Daddy oder jetzt mit dem Forstwalter, mit dem Friedwald, ja, sich an die Leute nochmal erinnern. So, ich glaube, zu Weihnachten ist gerade nochmal so ein Punkt, wo man sich an die Leute gerne erinnert. Aber also sonst haben wir eigentlich keine
Spezielle. Krass, Weihnachten ist so krass, voller Freude und voller Trauer, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr hier gegenüber ist eine Kirche. Mhm. Und das ist eine Kirche, bei der ich 20 Jahre lang Pfadfinder war.
Ach, geil.
Und ich bin, seitdem ich hier wohne, immer rübergegangen, habe für meinen verstorbenen Papa immer eine Kerze angemacht. So. Mhm. Und habe aber jetzt gesehen, da haben sie drin so eine Art Klagemauer. So, da kannst du halt einen Zettel schreiben und den da reinstecken. So. Habe ich meinem Papa einen Brief geschrieben. Fand ich total geil. Das fand ich wirklich, wo ich mir dachte, cool, ich habe mich dann da hingesetzt und habe gesagt, so, hab wirklich meinem Papa einen Brief geschrieben.
Geil.
Und das fühlte sich, auch wenn ich mit einer Kirche nicht viel zu tun habe, bin bei dem Bums auch ausgestiegen vor ein paar Jahren. Und ich bin echt katholisch erzogen worden mit meinem Papa. Der hat mich wirklich sonntags in die Kirche geschliffen und solche Späße. Aber das hat sich irgendwie total gut angefühlt. War schön. Wird bei mir auf jeden Fall jetzt eine neue Weihnachtstradition.
Finde ich auch. Ich finde, Traditionen können auch neu erfunden werden.
Oh.
Oder?
Jo.
So.
Ja.
Komm, eine noch und dann machen wir einen Sack zu.
Eine wollt ihr noch? Welchen Wunsch würdet ihr euren Kindern nicht erfüllen?
Eine echte Schusswaffe.
Du bist auch so.
Ja, ich komme da gerade drauf, weil ich habe gesagt zu meinem Sohn heute, der nervt mich die ganze Zeit, muss noch einen Wunschzettel schreiben. Dann sage ich mir gesagt, ja, mach. Und ich werde immer angeprangert, dass er das nicht gemacht hat. Ich so, 7, nimm dir eine Schere, mal was, wenn du nicht weiterkommst, frag mich, aber du musst, die Initiative setz doch bitte selbst.
Hm.
So, egal, auf jeden Fall hat er heute so einen Spielzeugkatalog, alles ausgeschnitten, was er gut fand.
Ja.
Und dabei war so eine Gatling von Nerf. Ich, riesengroße Augen. Ich so, Alter, was ist das? Und er meint, Papa, die fandst du doch gut. Ja, kleb drauf.
Du willst sie auch haben eigentlich.
Ich habe richtig Bock auf diese Gatling. aber nee, welchen Wunsch würde ich...
Ich weiß, was mir gerade spontan einfällt, ich würde meinen Kindern keine Motorräder kaufen.
Mhm.
Nee.
Geil, hat mein Vater auch immer, ihr kauft euch keine Motorräder.
Würde ich auch nicht machen.
Nee. Tätowieren geht klar, aber keine
Motorräder. Nee, also ich lege mich fest auf keine Motorräder.
Das ich würde denen jetzt auch noch kein Fernseher und kein Handy und keine Spielekonsole so eine große schenken.
Das Problem ist bei mir halt, dass die Kinder mit 22, 14 und 8 einfach
so
krass auseinanderliegen.
Ja.
Das musst du halt auf jedes Alter halt um. Natürlich auch. Yoshi mit 8, dass wir da noch nicht über ein Handy oder eine... Also, oh Papa, so eine PS5, die würde dir doch auch Spaß machen. Ich so, nein.
Also ich find's cool, dass meine noch so Sachen haben wollen, zum Kuscheln, zum Bauen. Ich finde, das muss auch so ein bisschen kognitive Fähigkeiten fördern oder irgendwas zum Liebhaben sein. So. Ja. Eine größere, die hat jetzt schon Bock auf Schminken und so ein Tüdelüt.
Ist normal.
Ist auch völlig in Ordnung. Ja.
Ja.
Tattoo-Maschine würde ich dir nicht schenken, glaube ich.
Erst ab 18, ne?
Ja.
Ja, also alles, was vielleicht irgendwie so ein bisschen risikobehaftet, muss man ja nicht unbedingt machen.
Was hättest du was? Was du sagen würdest, ist nicht?
Hätte jetzt nicht erwartet, dass die Frage an mich zurückkommt.
Ja, selbst schuld.
Aber würde es was geben? Super schwierig, da gerade drauf rumzukauen.
Ja, Leute, denkt da mal drüber nach,
was ihr euren Kindern nicht schenken würdet.
Genau, denkt mal drüber nach.
Und wenn ihr das gefunden habt, dann tut es auch bitte nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Für Motorräder auf jeden Fall richtig schlimm.
Motorräder, das ist krass, ja.
Ich weiß, was passiert wäre, wenn ich Motorrad gehabt hätte. Also von daher, lass das, wenn es nicht sein muss.
1,30.
Als allererstes nochmal frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Denn
von mir auch.
Muss man ja auch mal Danke sagen, dass ihr anscheinend uns immer noch hört. Also die Klickzahlen werden nicht weniger, ganz im Gegenteil. Erstmal danke für euren Support. Jetzt ist die letzte Folge dieses Jahr.
Ja.
Das muss man mal sagen. Wir hören uns erst im neuen Jahr wieder.
Und dann gibt es eine Neujahrsfolge.
Und dann gibt es eine Schönes. Neujahrsfolge. Mal gucken, was da für lustige Geschichten. Ich meine, da war dann Weihnachten und Silvester. Ach, apropos Silvester. Es tut mir leid, ich muss es einmal droppen. Wenn es nicht sein muss, lass das mit der Böllerei. Wirklich.
Ja, voll, lassen.
Lass das mit der Böllerei.
Eine Rakete.
Eine Rakete für eure Lieben, aber...
Habe ich erzählt, was wir im Dorf machen?
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bin ich auch gespannt. Ja, wir wollten, wir wollten zu Wetten, das gehen. Wir wollten mal gucken, wie viele Böller man aneinander kleben kann.
Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählen darf. Aber wir haben es vor. Und ich erzähle das jetzt einfach, ist mir scheißegal. Und zwar ist die Idee gar nicht so unbedingt von uns entstanden, sondern von... einem sehr geschätzten Mittankstädter, der meinte, ey Leute, euer Feuerwerk, was ihr da auf dem TAF abzündet, das ist so geil. Macht das doch zu Silvester.
Schönes Großfeuerwerk.
Ein schönes Großfeuerwerk, irgendwie zentral, keine Ahnung, alle kommen dahin. Und dann wird nicht überall Müll
in die Natur geschmissen.
Ja.
Ganz ehrlich, bin ich zu 100% dabei, weil A, ist es professionell. Du hast in der Regel jemanden, der sich darum kümmert, dass es wieder abgebaut wird. Und wie du schon sagst, du hast nicht überall diesen Scheiß rumliegen.
Ja, und es wird eh viel geiler.
Ja, ja. Ist es so.
So, also beim letzten TAF-Feuerwerk ist mir die Kinder darunter gefallen.
Ja, ehrlich.
Ja, und das war ungefähr, ich glaube, 5 oder 6 Minuten.
Irgendwie sowas.
Ja. Dann, ja. Liebe Leute, wir sehen uns am 31.12. im Brummer Ackerweg für ungefähr 15 Minuten.
Oh,
professionelles Hardcore-Feuerwerk.
Ah, dann komme ich bei euch vorbei.
Ja.
Silvester.
Lasst es sein. Kauft nicht im Einzelhandel. Schmeißt nicht die Natur
vor. Vor allem, wenn ihr es schon machen müsst, kauft bitte keine Polenböller oder so.
Sprengt euch keine Finger
weg. Oh, ich hab abgesprengte Finger behandelt. Das wollt ihr nicht.
Wollte ich gerade sagen. Und an Silvester gibt es Patienten in Krankenhäusern, die vielleicht nicht unbedingt deswegen behandelt werden sollten. Also bitte... Wenn es sich vermeiden lässt, ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Nicht nur für die Umwelt, auch für die Tiere, die Angst haben. Oder ja, es muss nicht sein.
Ich bin da ganz bei dir.
Ja.
Aber jetzt, frohe Weihnachtstage.
Frohe Weihnachten,
guten Rutsch. Lasst es euch schmecken. Wenn ihr mit der Familie eng auf eng seid, auch mal durchatmen.
Ja.
Habt euch lieb.
In dem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Ciao.
Zwei Väter.
Kein Drehbuch.
Wir sagen danke, ciao, auf Wiederhören.